3, 2, 1, ポケットサムライアイアイアイバンザイ。 Neue Folgen, neue Themen, es ist wiederUnd Flow mit zu viel Zeit hatte nur schlechte Streams, kein Crunchyroll. Ihr seid gerade neu, fragt euch, was ihr schauen sollt. Haben uns für euch alles gegeben, vergessen und nochmal angesehen. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch.
Willkommen zu Buketto, eurem Anime-Podcast. Heute auch wie immer mit Flo.
Ja, heute gucken wir mal in den Herbst rein, was uns so erwartet. Und der Sommer war ja schon ziemlich voll und ich glaube, der Herbst hat uns beide ein bisschen überrascht, wie viel dann doch da noch auch drin ist.
Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, erstmal Entschuldigung, ich bin ein bisschen resterkältet. Also meine Resterkältung macht heute auch mit. Falls ich manchmal ein bisschen schwieriger zu verstehen bin. Die Herbstseason jetzt wird auf jeden Fall krass. Weil wir hatten ja schon eine krasse Sommer-Season und dachten uns, naja, die war so krass, nächste Season können wir ein bisschen chillen, da müssen wir nicht ganz so viel gucken. Aber ich glaube, wir haben eins festgestellt, es wird keine Season mehr kommen, wo wir so wenig gucken.
Wir wurden eines Besseren belehrt.
Ich glaube, der 20er-Schnitt ungefähr, irgendwas in der Richtung wird es, glaube ich, beibehalten. Also könnt ihr jede Season euch darauf freuen, dass wir euch ungefähr 20 Anime, schätze ich, vorstellen.
Je nachdem, was die Season dann so hergibt.
Ich hoffe, es gibt auch eine mit 15. Okay, und wir haben uns das so ein bisschen unterteilt. Wir haben auch seit der letzten Folge ein bisschen nachgedacht, was könnte man ein bisschen ändern. Und wir haben das heute mal in drei Kategorien so ein bisschen eingeteilt und wollen erstmal mit den Fortsetzungen anfangen. So, da ist die erste eine, auf die wir super lange warten, wo ich auch nicht... Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber warum man so lange wartet? Und das ist One Punch Man. Ist ja krass, wie alt die erste und zweite Staffel schon sind. Und vom Macher kamen seitdem komplett 3 Staffeln Mob Psycho raus, 2 Staffeln Mashle und jetzt erst One Punch Man. Das ist ja schon mal, da mussten die Fans wirklich lange warten.
Das stimmt. Aber ich hoffe mal, dass es dann auch so wird, dass sie sich dann auch extra Zeit gelassen haben und durch die Projekte, die sie dazwischen gemacht haben, irgendwas gelernt haben.
Ja. Das hoffe ich auch. Ich bin ehrlich, ich mag alle 3, aber ich mag die in der Reihenfolge, in der sie rauskamen tatsächlich. Ich mag am liebsten One Punch Man, dann Mob Psycho und Mashle mag ich am wenigsten. Aber ich mag noch Mashle. Also nicht, dass alle Mashle-Fans mich hassen. Ich mag das schon noch. Ich habe da Windbeutel zugegessen, ich habe auch gelacht.
Aber ich bin bei dir. One Punch Man ist da schon nicht das Beste.
Ich finde Mob Psycho im Vergleich ist eher so ein bisschen, ist halt diese Coming-of-Age-Geschichte von Mob und ein bisschen so eine leicht melancholisch-depressive Stimmung die ganze Zeit. Und One Punch Man ist mehr so die simple Kost für so einen Shonen-Fan wie mich. Da gibt's auf die Schnauze, da gibt's Pathos, da gibt's episch inszenierte Kämpfe und Momente und dafür lebe ich halt.
Naja, und sie schaffen das Satire-Element halt auch noch gut einzubinden.
Das ist halt auch nice. One Punch Man ist auch so eine Serie, die kann man immer wieder neu gucken und entdeckt dann vielleicht, wenn man in der Zwischenzeit andere Anime geguckt hat, andere Tropes oder Sachen, die verarscht werden oder parodiert werden. Ja, und One Punch Man Season 3, erstmal One Punch Man, worum es geht. So, ich glaube, das wissen die meisten. Es gibt Saitama, den Superhelden, der leider ein Problem hat. Er ist zu stark geworden und alle seine Gegner sind zu schnell fertig. Und die ganze Serie wird eigentlich drumherum gebaut, wer kämpft gegen die Gegner, bevor One Punch Man ankommt.
Genau, und dann wird immer versucht, die Stakes noch höher zu setzen, dass man vielleicht sogar irgendwann denkt, na, hat er jetzt Probleme, aber nee. Im Endeffekt ist es One Punch Man und man kriegt das, was auch draufsteht.
Hingegen alle anderen Charaktere im Universum, die haben Probleme.
Ja, die haben ja auch geile Kämpfe.
Ja, und für die gucke ich das eigentlich, für alle Helden außer Saitama. Und wir können ja mal auf die dritte Season eingehen, worum es da geht. Am Ende der zweiten Season hat die Heldenliga ja herausgefunden, wo die Monster Association ihren Hauptsitz hat und hat ihre Creme de la Creme der Heroes losgeschickt. Und in Season 3 wird genau das stattfinden. Zugriff.
Hm. Ist auch so ein wiederkehrendes Thema. Immer, es gibt immer noch einen Zugriff irgendwann.
Ja.
Wenn ich gerade auch an Solo-Leveling denke.
Ja, stimmt. Eigentlich ganz passend. Ich muss aber sagen.
Oder auch bei Hero Academia gibt es ja genauso eine Szene.
Ich lese ja schon eine Weile kein Manga mehr.
Mhm.
Aber als One Punch Man ist ja schon eine Weile her. Da habe ich den Manga noch eine ganze Weile gelesen. Und ich weiß auf jeden Fall, was in der dritten Season auf uns zukommt. Und ich muss sagen, ich bin hyped. Also ich habe oft irgendwie online gelesen, dass es visuell nicht ganz so gut aussehen soll.
Ja, es gibt irgendwie einen neuen Director. Und der hat noch nicht so einen krassen Rekord. Deswegen sind da wohl die Kritiker jetzt schon laut. Und es gab wohl noch ein Statement von ihm, dass er sich jetzt quasi schon im Vorhinein entschuldigt hat, dass er sein Bestes geben wird und so. Halt aber auch ausgelöst durch dieses riesige Review. Naja, Shitstorm vielleicht nicht, aber Medienaufmerksamkeit gab es da schon.
Da bin ich zwiegespalten. Natürlich, ich bin jemand, mir sind Animationen super wichtig. Aber wir hatten später ein Anime, auf den wir noch genauer eingehen. Das finde ich ein gutes Beispiel, Rekord auf Ragnarok. Da passiert in den Kämpfen quasi nichts. Das ist wirklich die Definition von Standbild an Standbild. Aber es ist mit Soundtrack und der Story, die da geknüpft wird, so geil inszeniert.
Dass eigentlich guckt man es wegen der Exposition.
Ja, es ist mir völlig egal. So, und ich glaube, ich kenne ja, weiß ja, was in der dritten Season One Punch Man auf uns zukommt. Da passieren so geile Sachen. Da hoffe ich natürlich, dass es gut animiert ist und bin auch traurig, wenn es nicht so ist. Aber ich glaube, das kann trotzdem funktionieren.
Ja, ich hoffe auch drauf. Ich denke nicht, dass es uns komplett enttäuschen wird. Und von daher bin ich guter Dinge.
Ich meine, Yakuza House.
Lass mal gucken.
Hier ist das Yakuza Housewife, Houseman. Weißt du,
was? Ja, aber das hat auch nicht so die krassen Animationen. Und trotzdem ist es eine gute Comedy.
Ja, und One Punch Man ist ja auch viel Comedy. Obwohl ich sagen muss, ist es schon sehr also, viel.
One Punch Man zeichnet sich allerdings schon durch Animation aus. Das muss man schon sagen.
Das stimmt auch.
Das ist schon so ein Aushängeschild. Also da dürfen sie nicht nachlassen.
Es ist halt bitter, dass es jetzt eine Staffel ist, wo die ganzen S-Rang-Heroes das erste Mal vom Leder lassen und man ganz viele das erste Mal kämpfen sieht. Einer meiner Liebsten aus Manga war Zombie-Man, auf den können wir uns freuen. Ist, glaube ich, Rang 7 in der S-Klasse oder so. Ja, mal gucken, was auf uns zukommt. Man hat jetzt so ein bisschen unangenehmes Bauchgefühl, wenn man sowas hört, aber ich versuche optimistisch zu bleiben. Einfach, weil ich auch One Punch Man Fan ohne Ende bin.
Genau.
Ja.
Kann ich definitiv auch gucken.
Okay, ich würde, glaube ich, direkt mit der nächsten Heldensache erstmal noch weitermachen, damit gleich die Helden weg sind.
Ja, genau.
Und zwar kommt jetzt die letzte Staffel von My Hero Academia. One Punch Man wird auf Crunchyroll laufen und My Hero Academia, die letzte Staffel, wird auch auf Crunchyroll laufen, um das mal dazu zu sagen. Da will ich gar nicht so inhaltlich darauf eingehen. My Hero Academia, Superhelden an der Schule lernen, Superhelden zu sein und kämpfen gegen Schurken, ist so der Grundplot. Ich will jetzt nicht in Season 7 anfangen zu erklären, genau worum es in Season 7 geht.
Genau, ja. Also, könnt ihr euch halt auch schon denken, die Storyfäden ziehen sich zusammen. Es geht auf die Endschlacht zu.
Helden gegen Schurken. Das kann
und das heißt ja auch nicht umsonst Final Season, von daher. Ich glaube, die bis dahin gucken, die werden das sowieso safe gucken und sind hyped.
Ja, ich finde auch, die es noch nicht geguckt haben, sollten es gucken. Die haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde halt, ich will ein paar Worte zu My Hero Academia allgemein sagen, jetzt ohne groß inhaltlich, was ich daran so toll finde. Erstmal finde ich toll, dass ich den 2-3 Mal abgebrochen habe, bevor ich ihn richtig durchgeguckt habe.
Echt? Okay.
Ich kam nämlich am Anfang nicht an die Charakterdesigns ran. Ich fand die alle mir ein bisschen zu cartoonig, kindlich, komisch. Das war aber wirklich nur bis zur dritten Folge oder so. Und als ich dann einmal mich über diesen Berg drüber kam, wobei Berg klingt so negativ, eigentlich sind die ersten Folgen auch schon cool. Wenn man es so rewatcht, merkt man es, aber dass es denn so, dass man dran geblieben ist und dass es sich wirklich gelohnt hat. Und es hat so Sachen wie, die Charaktere haben nicht immer die hundertprozentigen Kräfte, wie man es kennt. Die haben oft so komische Kräfte, wo man denkt, eigentlich, was soll man mit dem Quatsch anfangen?
Ja, aber sie machen dann halt doch irgendwie das Beste draus immer.
Genau. Und die Serie überrascht einen immer wieder, ob die jetzt Gadgets kriegen von der Technikabteilung, ob die trainieren irgendwas Spezielles, da wurde sich richtig Gedanken gemacht, wie können wir diese Kräfte auf die nächste Ebene und die nächste Ebene und die nächste Ebene führen.
Ja, und auch wie sieht so ein Schulalltag an der Heldenakademie aus?
Ja, oder
wie
so.
Wie man das gezielt dann fördert.
Allgemein nicht mal nur Schulalltag, allgemein der Alltag von Helden später. Die machen ja lauter Praktikums und dann haben die irgendwelche Thementage, wo sie irgendwelche, zum Beispiel einmal müssen sie Leute retten und die bewerten hinterher, wie gut wurde ich gerettet. So eine Folge. Oder wenn die eine PR-Folge haben, wo so Presseleute kommen und versuchen, sie zu zerreißen und sie das üben müssen, positiv rüberzukommen. Das sind lauter so eine Gedanken, die halt super cool und einigermaßen innovativ sind. Zum Beispiel, ich würde sagen, in Anime-Form auf jeden Fall. Da finde ich es relativ neu so. Und vor allem in welchem Ausmaß das stattfindet.
Ja, es geht halt auch weiter, als man am Anfang denkt. Gerade ja. In den späteren Staffeln.
Und es kommen auch richtig krasse Momente. Also die Bösewichte, das ist halt, auch wenn es sehr bunt und freundlich aussieht, ich hatte richtig Albtraum-Feelings zwischendurch beim Gucken der Serie. So, dass man sich so gejagt fühlt und egal, wo man hinguckt, man hat keine Chance, was man machen soll.
Hm.
Das finde ich, das muss erstmal so ein Anime schaffen.
Und auch einen sehr starken Antagonisten.
Allgemein finde ich auch einen sehr starken Cast. Allgemein auf jeder Seite.
Ja, die Nebencharaktere kommen halt auch immer irgendwie mal zur Geltung und haben ihre Kämpfe und sind dann halt in Situationen, wo sie scheinen können.
Ja, und vor allem, ich finde, die beste Nummer 2 in Anime History, meiner Meinung nach.
Mhm.
So, Ende war. Ist für mich die beste Nummer 2. Das will ich mal erwähnen. Und was so toll ist, wir reden jetzt über die Final Season, da gehen wir jetzt nicht genau darauf ein, aber es gab ja schon Spin-Off, My Vigilante, was kam dann? Hero? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube ja. Oder Justice, könnte sein.
Nee, My Vigilante, das klingt richtiger. Aber ich habe das geliebt ohne Ende. Das hatte mehr diesen Comic-Appeal so.
Das war so mehr freundliche Spinne in der Nachbarschaft, hilft so den einfachen Bürgern auf der Straße.
Ja, und ich hoffe halt, wir reden jetzt von der letzten Staffel, dass wir lange nicht vom letzten aus diesem Franchise reden. Weil ich könnte mir vorstellen, wie wäre es denn My Hero Academia Teacher? Wie wäre es das? Oder
Also du willst eine Fortsetzung oder auch Prequels für bestimmte Sachen?
Ich will alles. Du willst
alles.
Und okay. Mehr. Ich will Filme mit den Charakteren, die jetzt so alt sind wie in der letzten Staffel. Ich will Spin-Offs vielleicht von einem Polizisten, der so zwischen den Helden ermitteln muss. Oder von einem Schurken oder einer Einzelgeschichte. Ich will Prequels. Vielleicht wie war es, als auf einmal alle Menschen auf der Welt random Superkräfte bekommen haben. Oder halt auch, was am meisten Sinn macht, bei Yu-Gi-Oh! Academia Shippuden. einfach alle sind jetzt erwachsen und es gibt andere Probleme. Ich sag jetzt nicht genau, was und wie. Ich könnte mir vorstellen, dass der Hauptantagonist und der Hauptcharakter jetzt so halb. Meine Vermutung ist, die sind zu OP, jeder. Die Kräfte sind am Ende komplett weg. Und wenn das so wäre, theoretisch, wäre auf einmal ein ganz neues Balancing in der Welt und zukünftige Antagonisten hätten mit einer richtig krassen Superkraft eine viel bessere Chance. Verstehst du, was ich meine? Das wäre dann so, die Karten wären neu gemischt so in der Welt, hätte ich das Gefühl. Wenn das eintrifft, weiß ich natürlich nicht. Ich habe Manga nicht gelesen, aber das ist so meine Hoffnung für Sequels. Und wie cool wäre es, wenn einer der Schüler, wenn es einfach um eine neue Schulklasse geht mit neuen Schülern und einer der Charaktere, die wir jetzt kennen, ist der Lehrer. Und da, wo sie später ihre Praktikums machen und so, sind alles Charaktere aus der alten Serie, die wir kennen.
In den Agencies verteilt
dann. Genau.
Naja, kann man schon machen.
Da hätte ich Bock drauf. Ich weiß, ich habe nicht recherchiert, ob das in Planung ist, aber eigentlich, wo ein beliebtes Franchise ist, ist der Gedanke, glaube ich, immer da. Ob es umgesetzt wird, ist eine andere Geschichte. Aber ja.
Sind wir mal gespannt, wie sie es jetzt zu Ende führen.
Wir reden viel, wir lieben es. Wir haben es ja auch als in unserer Freundschaft, kann man auch mal sagen, wir haben so viele Staffeln zusammen irgendwo auf dem Sofa mal am Stück durchgebinscht.
Ja, ja.
So,
kann man auch gut machen.
Ja, und es macht super Spaß. Und selbst die Spiele machen Spaß, auch Neues angekündigt. Kann man ja auch mal sagen.
Stimmt.
Okay.
Ja, als nächstes haben wir dann eher was Richtung Comedy. Ist ja auch ein sehr gehypter Anime, Spike's Family Season 3 jetzt schon. Und das wird auch auf Crunchy erscheinen. Und in der Staffel geht es wahrscheinlich so um zwei, ich habe jetzt den Trailer geguckt und so ein bisschen den Klappentext gelesen, geht wahrscheinlich so um zwei Hauptstorystränge. Und zwar kommt einmal eine Lehrerin an die Schule und sie ist so eine Art Exmatrikulatorin. Also sie verteilt bei jedem kleinsten Vergehen schon so einen negativen Stern.
Minus 50 Punkte für Gryffindor.
Genau, sie ist eine Umbridge.
Okay.
So, sie kommt an die Schule. Das ist Part 1. Und dann in dem anderen Trailer war irgendwie von Lloyd die Backstory angeteased. Also denke ich mal, dass so die zwei Stränge verfolgt werden. Und ansonsten sieht man wieder das Übliche. Sie müssen sich halt irgendwie verkleiden, irgendwo reinkommen. Dann gibt's Action auf einer Baustelle. Solche alltäglichen Situationen, die dann wieder in Agentenmanier gelöst werden.
Ja, da habe ich sehr viel Bock drauf. Ich bin ehrlich, ich habe nur die erste Staffel bisher gesehen.
Mhm.
Aber mich verliebt. Bei mir auf dem Sofa liegt auch ein Anja-Kissen. So. Ich werde jetzt aber auch auf jeden Fall noch, bevor die Season losgeht, die zweite, erst den Film, glaube ich, und dann die zweite Season gucken, damit ich perfekt vorbereitet bin. Hm. Ist halt wieder das, was man erwarten kann, glaube ich. Ich ja. frage mich, ob sie so ein neues Shin-Chan-Kind wird, was so in Season 20 irgendwann Fälle lösen muss.
Ich glaube, so lange geht es nicht, weil irgendwann sind diese Tonitrus-Stecker ja auch mal erreicht, schätze ich mal. Und dann wird da bestimmt irgendeine Konklusion kommen.
Ich glaube aber, es wird länger, als wir denken.
Das vielleicht. Glaube ich schon. Ich weiß jetzt auch nicht, wie diese Manga-Grundlage ist, aber
ich finde es ja auch zuckersüß.
Also ich habe es mir auf jeden Fall noch nicht übersehen. Ich habe immer Spaß, wenn es kommt.
Ich kann mich noch erinnern, in Staffel 1 in Folge 1, ich habe geheult. So wie sie nach einem Zuhause sucht, wo sie hingehört. Und so irgendwie hat das was bei mir getriggert. Also der schafft auch viele, oder auch die Hundefolge. Ja, das war auch so süß. Also das schafft schon emotional was. Und selbst die Action ist cool inszeniert. Also es
naja,
ist,
genau.
ist irgendwie ein schöner Rundumschlag durch alle Genres und gerade dadurch so gut, glaube ich. Und es ist vor allem sehr leichte Kost. Da erwartet man nicht so die Megadrama. Klar, mal einen emotionalen Moment, aber eher so, die werden dann positiv aufgelöst, die emotionalen Momente. Es ist nicht so, dass du damit dann aus der Folge gehst oder sitzen gelassen wirst, so jetzt viel Spaß mit der Depression.
Nee, die schaffen das schon ganz gut, das zu handeln.
Ja, und ich glaube, wer immer gute Laune braucht mal, der kann eigentlich immer Spy X Family gucken und hat hinterher bessere Laune.
Ja.
So, wo man auf jeden Fall keine bessere Laune hat hinterher, wenn man es guckt, würd ich weitermachen mit To Your Eternity der dritten Staffel. So, das läuft auch auf Crunchyroll. Um den Inhalt kurz zu erklären aus den ersten zwei Staffeln, irgendwann kommt so ein Stein auf die Erde und der kann sich quasi in dieses Wesen, es ist kein wirklicher Stein, nur in Form eines Steins kommt es, ach, wie soll ich sagen, wenn es einen emotionalen Bezug herstellt zu einem anderen Lebewesen, kann es sich, wenn das Lebewesen gestorben ist, danach in das Lebewesen verwandeln.
Okay, das heißt, er stalkt seine Opfer und verwandelt sich dann in ihn
oder Opfer übernimmt ihn? Opfer klingt so falsch. Also zum Beispiel,
er will ihm helfen.
Ja, am Anfang stirbt das Spoiler-Folge 1, Szene 1. Also wirklich ganz der Anfang. Stirbt so ein Hund auf ihm als Stein. Und ihm tut der Hund so leid und dann verwandelt er sich danach in diesen Hund und läuft weg davon, von der Stelle.
Okay.
Und dann ist es halt so, der Hund hat ein Härchen. Dann trifft er das Herrchen und lebt beim Herrchen und stellt einen emotionalen Bezug zu dem her. Und auch da Spoiler, der stirbt, woraufhin er sich dann das erste Mal in Menschen verwandeln kann und als dieser Junge rumrennt. Und er ist halt unsterblich. So ein bisschen wie in Frieren. Wer frieren mag, sollte auch To Your Eternity gucken, glaube ich. Das ist perfekt. Ein bisschen düsterer und depressiver als Frieren. Frieren halt ist ein bisschen positiver irgendwo, aber gleiche Thematik irgendwo. Aber To Your Eternity, wenn man ein bisschen... Wenn man emotional leicht zu triggern ist und sowas nicht so gut gucken kann, lass da die Finger von. Aber wenn man halt mal eine Story will, die über Hihihaha hinausgeht und wo ein emotionaler Ballast und irgendwie eine Tiefe entsteht, dann ist das schon ganz geil. Zumal er ist halt unsterblich, das kann man sagen. Das heißt, egal wie schön ein Happy End Leben seine Freunde, die er durch den ganzen Anime kennenlernt, haben, sie werden immer vor ihm sterben.
Aber wenn er unsterblich ist, kann er dann weiter... vererbt werden?
Wie meinst
Vorher du? Ist er ja immer dann übergegangen, oder? Oder was waren da die
Nein, Regeln? Nein, er hat die Leiche quasi neben sich gesehen und sich dann den verwandelt und als die Person so weitergemacht. Aber er hat irgendwann ein Repertoire an Verwandlung.
Ah, okay. Das also war meine Frage, ob er sich noch weiter irgendwo hin
transferiert. Er ist irgendwann wie ein True-Doppelgänger und ist es denn so, als Beispiel, einer seiner, er lernt so ein kleines Mädchen kennen, die ist wie so ein Affe und kann übelst krass klettern. Oder der eine, der hatte so einen Unfall, und dann wird sein Körper so modifiziert, wodurch der Feuer spucken kann.
Okay.
Das ist schwer zu erklären. Dem wird so ein Alkoholfass in den Körper eingesetzt, damit er überlebt. Ergibt Sinn. Ja, egal. Jedenfalls.
Ich habe ja auch ein paar Bilder gesehen. Gab es denn da auch irgendwie Kämpfe oder ist das mehr
sehr
so?
Sehr viele, weil es gibt so eine übernatürliche Instanz, die ihn jagt.
Ah, okay.
So, das sind so Rankenpflanzenmonster. Kann man mal so sagen. Und im Trailer zu Season 3 kann man schon mal sagen, man lernt auch Gott kennen.
Okay, ja, zur Eternity.
Er macht sich halt manchmal so Talks mit Gott. Dann hinterfragt er, was überhaupt seine Mission ist und dann kommt Gott und erklärt ihm das ab und zu.
Okay, dann so ein christlicher Gott oder also ein allgemeiner?
Ja, so ein allgemeiner. Ich glaube nicht, dass die sich trauen würden, sich auf eine genaue Religion zu beziehen. Das ist einfach so ein, sieht so ein bisschen aus wie aus Prometheus.
Ah ja, okay, kann ich mir vorstellen.
Und jetzt Season 3 ist ganz spannend. ich muss noch Season 2 die letzten paar Folgen gucken. Das war für mich sehr deprimierend und ich fand es auch ein bisschen langatmig ab und zu, das muss man auch mal sagen. Man muss ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, To Your Eternity, weil sind sehr philosophische Folgen manchmal auch, wo zwei Charaktere nur über was macht das Leben aus und so ein bisschen philosophieren. Aber es gibt auch Action, es gibt auch Humor. Es ist eine ganz gute, schöne Mischung, finde ich, auf jeden Fall. Und die dritte Staffel ist so spannend, weil die jetzt in der Neuzeit spielt.
Ja, das habe ich auf dem Cover gesehen.
Es hat nämlich im alten Japan gestartet und ich hatte in der zweiten Season ein bisschen, das klingt so hart, aber ich habe es gedroppt. Aber ich habe jetzt richtig Bock, es weiter zu gucken, weil ich mir denke, jetzt der Ansatz, dass es in der Moderne spielt, finde ich erst recht spannend. Zumal ja dann so ein Timeskip noch kommen muss, dass er dann vielleicht ganz viele neue Verwandlungen hat, die man dann mit Flashbacks kennenlernt. Er verwandelt sich in den einen in der Moderne und erinnert sich vor 200 Jahren, was war meine Beziehung zu dem Typen, damit ich mich den jetzt in den verwandeln kann. Ja. Ich weiß nicht.
Klingt eigentlich interessant. Also, du hast es mir auch schon öfter empfohlen. Ja, ist immer noch auf meiner Watchlist. Vielleicht. Und guck ich da jetzt mal
und
rein.
Es gibt auch einiges, was so ein bisschen übernatürlich ist. Einer seiner Freunde kann zum Beispiel Geister sehen und mit denen sprechen.
Na gut, aber das hinterfrage ich jetzt nicht. Das ja, passt ja in die
Ich würde sagen, Welt. Die Fähigkeiten gehen auch über ich kann gut klettern hinaus irgendwann.
Okay, ja gut, das ist gut zu wissen.
Ja, und es ist halt auch irgendwie eine schöne Geschichte. Es ist ja so ein bisschen, du stirbst, wenn man das letzte Mal an dich denkt oder über dich spricht. So. Eigentlich ist dieses Sprichwort als Anime gemacht worden.
Ja, interessant.
Würde ich sagen. Ja, und dadurch ist eigentlich eher schön, wenn er die übernimmt und nicht immer nur traurig. Ja, wie gesagt, ich kann es auf jeden Fall empfehlen und werde es auch weitergucken.
Okay. Okay, dann von ein bisschen traurig jetzt zu was auf jeden Fall easygoing. Campfire Cooking in Another World mit My Absurd Skill, Season 2. Ich habe in der ersten ein paar Folgen reingeguckt. Immer so meine Folge. Und im Grunde ist der Plot, es ist ein Isekai. So ein normaler Angestellter wird halt beschworen. Und sein Skill ist, er hat einen Online-Shop. So wie ein japanisches Amazon.
Ich sehe gerade so einen lachenden Jeff Bezos vom inneren
Auge. Ja, genau. Und er hat dann halt sein Interface, kann er halt Sachen beschwören. Aber das ist erstmal, denken halt alle, okay, und der soll jetzt unser Königreich verteidigen. Und dann kommt es halt dazu, dass da so ein Götterwolf gegenübersteht. Und der redet sich da raus und sagt, ja, ich koche dir was Schönes, dann tötest du mich nicht. Und gesagt, getan. Und der Wolf nimmt ihn jetzt unter seine Fittiche, damit er halt immer für ihn kocht. Und dann geht es halt darum, dass sie zusammen rumreisen, Sachen lösen, versuchen das Königreich so zu helfen. Unterwegs hat er dann noch ein paar Sidekicks, so einen kleinen Schleim oder einen kleinen Drachen. Und in Season 2 kommen sie wohl. Ich habe jetzt auch nicht alle Folgen geguckt, deshalb habe ich jetzt den Trailer mir gegeben. Sie kommen dann bei einem Elfen an und der ist dann wohl auch fanat in die Kochkunst und dann sind sie erstmal bei ihm.
Also wir haben es erstmal aufgenommen, muss man zu sagen.
Du wolltest es ja eigentlich gucken,
ne? Ich werde es gucken auf jeden Fall. Flo hat da gar nicht so Bock drauf. Oder vielleicht guckt er auch mal rein.
Naja, doch, ich werde auch reingucken.
Aber ich wollte es eh immer mal gucken. Und diese Staffel finde ich die Isekai der Season nicht ganz so stark und dachte mir, komm, dann gönnst du dir davon direkt zwei Staffeln. Ich fand auch im Trailer sah es sehr süß aus. Dieser Schleim und der Drache und so. Und ich fühle aber auch den Wolf, wollte ich mal sagen. Wenn man umzieht, muss man nämlich, finde ich, auf zwei Sachen achten. Erstmal gibt es da irgendwie eine Pokémon Go Arena in der Nähe. Das ist erstmal Punkt Nummer
Ansonsten
eins.
Ansonsten wird die beantragt.
Ja, aber oder halt eine andere Wohnung gesucht, muss man mal so sagen. Der zweite Punkt ist ein Supermarkt in der Nähe, wo man nicht so weit laufen muss. Und der dritte Punkt ist ein guter Döner in der Nähe. Und diese Döner-Ebene, die fühlt der Wolf, glaube ich, mit seinem Online-Versands-Kochfreund.
Und schon das, der beste Mann.
Ja.
Kann immer Snacks ranholen.
Das finde ich auch gut. Ich finde auch die Idee, die ist ganz lustig. Weil dann guckt man, also ich habe jetzt schon Bock, selber bei Amazon Pause zu drücken in manchen Problemen zu Situationen. Und mir zu überlegen, wie würde ich das lösen? Ich guck mal jetzt bei Amazon. Und dann lese ich erstmal irgendwelche Rezensionen mir durch von irgendwelchen Produkten. Bin in irgendeinem Rabbit Hole gelandet und, ach stimmt, ich gucke ja gerade noch Anime. Diese Momente wird es geben.
Nice.
Und da freue ich mich schon drauf. Ja, ist halt aber ansonsten, glaube ich, ein Gourmet-Isekai. Wird wahrscheinlich viel um Essen gehen. Ist das Essen denn auch realistisch? Weißt du das noch? Oder gibt es denn die
Also, sie kochen auch Monster, aber prinzipiell kannst du es ja adaptieren.
Ja, okay. Weil das finde ich manchmal in so Kochsachen, wenn denn alle Zutaten nichts mit der echten Welt zu tun haben, finde ich es immer schade. Weil ich habe das Gefühl gern, ich könnte es adaptiert nachkochen. So, es muss so eine gewisse Zwischenebene irgendwie geben. Ja. Okay, ich würde vielleicht direkt zum nächsten weiterkommen.
Ja, gerne.
Da können wir auch nicht so viel sagen, aber das wird mein großes Projekt dieser Season. Es kommt nämlich Kingdom Season 6 auch auf Crunchyroll raus. Ich glaube, die ersten zwei Season gibt es da noch nicht. Ich glaube, erst ab Season 3 oder 4. Da bestimmt irgendeine rechte Sache. Da muss ich mal gucken, wie ich die rankriege. Aber ich verspreche jetzt schon, spätestens bei der Fazitfolge dieser Season, in 3 Monaten, werde ich das geguckt haben und berichten. Ich habe ja auch sehr viel persönlichen Bezug zu dieser ganzen Geschichte.
Sehr viel Dynasty Warriors.
Ja, weil in Kingdom kann man sagen, geht es um eine Zeit in China, als China in 3 Reiche geteilt waren und die haben alle gegeneinander gekämpft. Und das ist ein ganz klassisches Bild, nicht nur in Videospielen, sondern auch in anderen Anime. Zum Beispiel, wir reden gleich auch noch über Record of Ragnarok, da kommt am Anfang direkt Lu Bu, eine Legende aus dieser Zeit, direkt als erster Kämpfer der Menschen. So, dann habe ich Dynasty Warriors, ist so eine Reihe Musou-Game. Musou-Game kann man vielleicht erklären. Das gibt's auch ganz viel unter Anime-Games. Du bist ein Charakter und kloppst mit deinen Superkräften ganz viel schwache Kleine weg.
Genau, gibt's sogar auch für Zelda oder Persona. Ja,
Persona, One Piece gibt's genau. Das ganz viel. Gibt's aber auch in ganz vielen Arten und Weisen. Und das ist so eine Guilty-Pleasure-Reihe von mir. Ich liebe Dynasty Warriors. Und darum habe ich auch sehr viel Bezug zu dieser Serie, weil ich habe die Storys, die da gezeigt werden und die Legenden schon 100-mal gespielt.
Du hast die Schlachten schon geschlagen.
Ja, ich war dort.
Dann kannst du vielleicht auch die Namen auseinanderhalten.
Ja, und darum freue ich mich, weil ich habe natürlich auch Lieblingscharaktere aus dieser Zeit und manche Legenden, die besonders cool sind. Zhang Liang, er hat eine Festung, er hat 10.000 Mann in einer Festung irgendwie mit ein paar hundert Mann abgewehrt. Und da freue ich mich schon so drauf. Ich freue mich, wie Lu Bu inszeniert wird. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne auch, ich habe versucht, wie heißen die Anführer der 3 Parteien? Das ist generationsübergreifend teilweise. Aber auf jeden Fall, ich freue mich am meisten auf Cao Cao. So, wenn er sagen wird, my ambition cannot be stopped. Ich freue mich auf Liu Bei und Sun Wun und ich freue mich auf die Liebschaften der Fraktion untereinander. Das ist so ein Epos. Das hat so viele Staffeln. Das sieht auch in den ganzen Trailern so nice aus. Das ist so ein Anime, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man hat so eine Halde, so 5, 6 Sachen im Hinterkopf, wo ich weiß, das wird mir ultra gut gefallen. Wenn ich es irgendwann mal gucke, dann werde ich es lieben. Und man hebt sich das eher immer so auf, wie so einen guten Wein.
Mhm.
So, und jetzt mit Kingdom Season 6 ist bei mir gekommen, dass ich die ersten 5 Flaschen aus dem Keller hole und mich richtig besaufe.
Das ist auch die Serie, wo diese berühmte Lu Bu-Szene ist, oder? Die man auf YouTube immer sieht?
Ich weiß nicht, aber ich vermute fast jedes Jahr, wenn wir auf YouTube gehen, gibt es eine neue berühmte Lu Bu-Szene. Weil Lu Bu, der.
Ich weiß ja nicht, wie lange er da in der Story mitspielt. Also.
Ich finde auch. Ich weiß es auch
nicht. Vorher schon ziemlich OP. Also wahrscheinlich ziemlich lange.
Ja, ich will nicht so darauf eingehen.
Ja, okay.
Ich kenne die Story von Lu Bu. Aber er ist auf jeden Fall, wenn man schreien wird, oh no, it's Lu Bu. Obwohl wahrscheinlich wäre es auf Japanisch gucken. Ich weiß nicht, wie oh no, it's Lu Bu auf Japanisch heißt.
Oh no, it's Lu Bu.
Ich glaube auch. Ja. Das kann man dazu sagen, da werde ich.
Aber sind die nicht in China?
Ja, ja. Aber ist okay. Ja trotzdem Anime japanisch synchronisiert.
Ist japanisch, ja.
Ja.
Okay.
Ja, da werde ich aber, wie gesagt, am Ende der Season einen ganz großen Zusammenfassungstalk oder Monolog halten. Wahrscheinlich, warum das so geil ist. Und wahrscheinlich habe ich dann auch ein chinesisches Outfit an und nenne mich irgendwie Liu Gaba.
Okay, ich freue mich drauf.
Okay, dann können wir mal zum nächsten machen. Wir haben es schon öfters angesprochen.
Genau, ja. Record of Ragnarök. Season 3 jetzt auf Netflix. Eigentlich auch einfach erklärt, Menschen kämpfen gegen die Götter in einem Battle, um alles zu entscheiden und müssen dann halt immer Kandidaten stellen, die halt dann gegen den Götterkandidat kämpfen. Ja, und jetzt in der 3. Staffel ist es Schiedsgleichstand. Sag jetzt mal nicht wie viel. Und jetzt ist natürlich interessant, wer kämpft als nächstes, habe ich mal geguckt. Und wo wir gerade bei diesen weiß nicht, die Shin-Dynastie hat ja wahrscheinlich dann auch damit zu tun, oder?
Ja, da muss ich passen. Okay. ich hätte auch lügen können, aber mach ich nicht.
Ja, gut. Ich musste den Charakter halt auch nachschlagen. Und das ist der erste Gottkaiser von China. Kämpft gegen den König der Unterwelt, Hades.
Okay, über den ersten Gottkaiser Chinas habe ich tatsächlich, glaube ich, wirklich mal irgendeine Doku geguckt.
Ja, siehst du?
Also, okay.
Genau, Qin Shi Huang. So. Und das ist natürlich interessant, also habe ich schon Bock drauf. Auch wie Hades inszeniert ist.
Muss ich aber sagen, also ich sag schon mal vorweg, ich liebe diesen Anime, ich bin Ultra-Fan. Darum, wenn man jetzt meine Kritik hört, das ist Meckern auf hohem Niveau. Hast du so viel griechische Götter die ganze Zeit. Nehmt mal bitte einen ägyptischen. Aber wir haben, es ist schwer jetzt einzuordnen, warum. Aber wir beide haben uns mal mit Göttern aus allen Mythologien aller Kulturen beschäftigt, ein paar Monate. So, was man halt so macht in seiner Freizeit. Und da hat man so viel Göttersagen, die cool sind. Ich liebe die hawaiianischen Götter oder irgendwelche Inka-Götter oder Maya-Götter oder sowas. Ich hoffe, dass das noch, oder ägyptische haben wir, hatten wir schon ägyptische in den Records auf Ragnarok? Glaub auch nicht.
Müsste ich jetzt auch überlegen.
Das, finde ich, ist so mein einziger Kritikpunkt. Bei den menschlichen Auskämpfern, die Auswahl, finde ich sehr, sehr viel stärker als bei den Göttern.
Einfach, weil mehr Varianz drin ist?
Genau.
Hm. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Aber es sind ja, glaube ich, noch ein paar Kämpfe, also ich bin gespannt.
Kannst ja auch noch die anderen Kämpfe, man weiß ja schon die Kämpfe der Staffel. Können wir mal
kurz. Echt? Weiß man schon alle drei?
Also ich oder weiß mindestens noch einen auf
noch jeden einen, Fall. Okay.
Soll ich den danach
ja, sagen? Ja, dann sag ruhig.
Der andere ist noch Tesla.
Tesla?
Ja,
in so einem. Okay, ich habe irgendwas von Tesla gesehen und dachte mir, hä, was hat das jetzt damit zu
der
tun?
Der hat so einen Roboteranzug
ah.
und schießt Strom und sowas.
Okay, okay.
Und sein Gegner ist Beelzebub, Herr der Fliegen. Das ist
aber Beispiel, ist doch.
Das finde ich geiler. Ja. Ich finde Beelzebub ist ein bisschen was anderes als Hades. Finde ich irgendwie sympathischer. Aber macht schon Sinn, dass Hades auch kämpft, weil die drei Brüder, es haben ja schon Zeus, Apollo gekämpft, dass er da auch noch mitmacht. Ist ja irgendwie auch okay. Aber hatte Hermes. Nee, Hermes war der Violinspieler, ne? Egal. Jedenfalls, ich hoffe noch auf ein bisschen mehr verschiedene Götter. Ich liebe aber diesen Anime.
Ja, und was auch noch interessant ist, ist jetzt für die neue Staffel auch ein neuer Director.
Ah, okay.
Ein Team. Das heißt, vielleicht ist es auch ein bisschen anders. Vielleicht haben sie mehr Budget, keine Ahnung.
Ach, die Standbilder sind okay. Ich brauche nicht mehr.
Mal gucken. Der hat auf jeden Fall vorher Deadman Wonderland, Gangster, Tokyo Revengers und einen Blue Exorcist-Film gemacht. Also,
mal wow, gucken. Ich habe einfach alles davon gesehen.
Ja.
Okay, das habe ich noch nie.
Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wie viel man darauf geben kann, aber es ist auf jeden Fall interessant, wenn was sich ändert.
Ich würde sagen, ist nichts mir in Erinnerung geblieben dafür, dass es visuell ultra geil aussah, aber ist auch nichts dafür hängen geblieben, dass es kacke aussah.
Ja.
Also ich glaube, es wird eine Steigerung geben, könnte ich mir vorstellen, so von dem Look her. Weil bisher, aber ich möchte mal sagen, was Record of Ragnarok so besonders für mich macht. Es sind nicht die Kämpfe, es sind die Flashbacks, warum die Kämpfer gewählt wurden. Und die sind so geil inszeniert. Zum Beispiel Folge 1, Lubuk tritt an gegen Thor war es, glaube ich, im ersten Kampf. Und dann interessiert mich der Kampf gar nicht. Mich interessiert, wie gezeigt wird, wie Lubu in seiner Vergangenheit den Himmel gespalten hat mit seinem Speer.
Ja, das meine ich halt. Man guckt wegen der Exposition. Und dann siehst du halt, die Kämpfe, selbst wenn man die zusammenschneiden würde, die wären gar nicht so lang. Aber jede Technik wird halt mit einem Flashback irgendwie untermauert.
Und es ist im Endeffekt ein Shonen-Battle-Sport-Anime. Weil die ganze Zeit, weil die haben natürlich Zuschauer bei diesem Turnier, sitzen Kämpfer, die demnächst kämpfen oder die schon gekämpft haben. Oder es sitzt immer zufällig irgendwie ein alter Atze von einem der beschworenen Kämpfer. Denn doch im Zufall. Wobei Lubu so seine ganze Armee sitzt auf einmal im Publikum.
Klar, die haben VIP-Tickets.
Ja, gut Connections. Ich trete nur an mit genug Tickets. Ich brauche Gästeliste, 1000 Mann. Und das ist halt das Geile, man fiebert so mit und man ist so drin in der Welt und ich habe noch nie Götter so sehr gehasst.
Und ich, ja, das machen sie schon gut.
Und ich finde es halt, weiß nicht, ich würde es für mich als Guilty Pleasure bewerten, weil rein von den Animationen und so kann ich nicht sagen, dass das ein 10 ja, von 10 nee, Anime ist.
So ein Second-Screen-Ding auch.
Nee, für mich nicht. Für mich ist das nämlich ein 10 von 10 Anime. Kann ich objektiv auf gar,
okay.
Also
ja, okay.
Objektiv sein ist eh so eine Sache für sich, aber selbst wenn ich versuche, es nach objektiven Maßstäben zu bewerten, kann ich null sagen, dass es eine 10 von 10 ist, aber für mich ist es das. Und ich freue mich so doll da drauf. So, für mich ist das so ein Hype-Anime, wie es für andere wahrscheinlich dann war. Also, das ist mein Ding. Ich freue mich so.
Na, ist doch nice. Dann ist jetzt die dritte Staffel da.
Ja, gut. Dann würde ich vielleicht weitermachen mit was ganz anderem. Weil die letzte Serie, da habe ich auch die erste Staffel noch nicht geguckt. Aber ich habe mir vorgenommen, mehr Musikanime zu gucken.
Mhm.
Und da passt das. Es heißt Aono Orchestra, also Blue Orchestra. Es geht in die zweite Season. Und es steht aber noch nicht fest, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wo das laufen wird. Haben wir letzte Season schon gemerkt. Teilweise ist es dann immer 3 Tage nach unserer Aufnahme rausgekommen. Ach, das kommt bei Crunchy, das kommt bei Netflix. Werden wir nachreichen, wo es noch läuft. Aber es geht darum, um ein Geigenwunderkind.
Mhm.
Aber er spielt keine Geige mehr.
Und aus welchem Grund?
Das werden wir in der Serie erfahren.
Okay.
Wie gesagt, ich muss die erste Staffel genauso wie noch Spy X Family aufholen jetzt zur Season. Aber er kommt an eine neue Highschool, wo es einen sehr renommierten Orchestra Club gibt. Und der erweckt seine Liebe zur Musik wieder.
Okay, okay, verstehe.
Und ansonsten, ich will halt so hochtrabenden Orchester-Talk. Ich kenne mich null aus mit klassischer Musik und Orchester. Google andauernd. Das ist so, wie, kennt ihr das, wenn man sich nicht merken kann, irgendwas und es immer wieder, bei mir ist Mondphasen. Ich weiß nie. Das ist
einfach ein blinder Fleck.
Wie rum muss.
In der Informationsverarbeitung.
Ja, in meinem Gehirn. Das ist so ein Loch einfach, wie in der Hosentasche. Es fällt immer durch. Zum Beispiel, in welche Seite muss der Mond gerichtet sein, damit man zusieht, dass ein Abnehmer oder Zunehmer ist. Das ist so auch so eine Sache, die kann ich mir nie merken. Und was ich auch regelmäßig google, wer sitzt alles im Orchester? Immer überraschend viele Leute mit einem Horn.
Ja, braucht ein Waldhorn.
Aber auch im Trailer hat man diese Hörner schon gesehen.
Okay, okay.
Und ich freue mich drauf, wenn man verschiedene, professionelle Instrumentenspieler, Instrumentalisten, ich weiß es, Musiker. Die haben ihre Berufsbezeichnung nach ihrem Instrument. Pianisten, Bassist und so. Okay, mein Gehirn ist manchmal ein bisschen langsam. Er wird ja Einzelne aus dem Orchester kennenlernen. Und ich hoffe, jeder wird erzählen, ja, das Horn ist das geilste Instrument. Willst du wissen, warum? Und dann erzählt er erstmal so seine Philosophie, warum das Horn das Beste ist. Dann kommt aber nächste Folge der Kontrabass um die Ecke. Hast du mal schon mal gehört hier vom Kontrabass?
Und da muss noch eine Folge kommen, wie man halt alles in einer Symphonie spielt.
Ja, die Dirigentenfolge. Mhm. Wenn er beeindruckt ist und das erste Mal realisiert, krass, wie krass ist eigentlich unser Dirigent, der alles sieht. Also, weiß nicht. Und ich will wissen, ob irgendein Mitglied im Orchester gemobbt wird.
Warum?
Weiß nicht.
Triangel oder was?
Nee, oder Tambourin oder so. Irgend so
die Klanghölzer.
Ja, irgend so ein Instrument, wo die sagen, ja, das spielt immer der Lappen. Das ist denn so der in Spind gesteckt wird. Also holt ihn dann raus und dann spielt er direkt zum Beispiel Triangel und sagt, ja, ich werde hier reingesteckt, aber ich übe hier immer trotzdem, weil ich es so liebe. Nee, es ist jetzt sehr spekulativ, was wir hier erzählen ein bisschen. Aber ich habe, wie gesagt, einfach Bock auf das Setting. Ich habe Bock auf Orchester, ich habe Bock auf, er ist ja auch krasses Geigenwunderkind. Ich liebe Violine, wenn das gespielt wird, schön, ist immer schön. Ich hoffe, ja, dass ich was lerne. Das ist meine offene Hoffnung, dass ich was lerne und ein bisschen schöne Musik höre. Okay, ich glaube, dann sind wir jetzt mit den Fortsetzungen durch erstmal.
Genau, jetzt kommen die neuerscheinenden Serien. Und der erste ist Thunder, wird auf Amazon Exclusive erscheinen. Und es spielt erstmal das Setting, würde ich erklären. Japan in der Zukunft, niedrige Geburtenrate und deshalb gibt es halt wenig Kinder. Und die Kinder sind deshalb irgendwie in einer höheren Kaste, sage ich mal. Die haben halt irgendwie mehr zu sagen insgesamt im Land. Und was machen die natürlich? Sie versiegeln erstmal Santa Claus mit einem Fluchsiegel.
Was? Weil sie alle böse sein wollen?
Nee, keine Ahnung, weil sie halt ewig angelogen wurden und jetzt sind die Kinder an der Macht und denken sich wahrscheinlich, okay, nicht mit uns. Naja, und jetzt ist Santa halt versiegelt. So, das ist erstmal so das Grundsetting.
Okay, ist schon mal gut.
Und dann starten wir halt an der Schule und dann dem namensgebenden Charakter Thunder. Der wird eines Tages von einer Klassenkameradin mit einem Küchenmesser angegriffen. Und er weiß halt nicht warum, denkt, hat sie Pubertät oder so. Aber es kommt raus, dass sie unbedingt wollte, dass er was Rotes trägt. Und sie ist halt so die Tür mit Santa Claus quasi zu finden. Und dann kommt raus, oh, er hat jetzt was Rotes an, jetzt ist quasi der Fluch gebrochen und in ihm ist so Santa drin.
Warte mal, achte auf deine Formulierung.
Also er transformiert sich wie so ein Werwolf dann zu Santa Claus.
Ist das denn wie mit Naruto, dem Neunschwänzigen, dass der so in ihm drin wohnt als Seele?
Ich schätze schon, ja. Also es wird als Fluchziegel bezeichnet, also was soll ich davon halten?
Ist ja auch eigentlich interessant. Nee, macht das Knecht Ruprecht oder Santa Claus? Gibt's das international?
Was?
Dass der sonst so einen Helfer hat mit so einem Holzstab, der dich zusammenschlägt, wenn du scheiße warst? Kleiner Wichser.
Keine Ahnung, wer da auf alles kommt.
Was ist das eigentlich? Das habe ich mich schon als Kind gemacht. Was ist das für eine üble Geschichte?
Also deutsche Kindermärchen und so, die sind echt alle ein bisschen anders auch.
Ja, also das hinterfrage ich schon. Aber ja, eigentlich ist es eine interessante, ich frage mich, ob es wirklich so eine Folge gibt, wo es so ein richtig böses Kind gibt, was die Route kriegen muss. Ob es das da auch gibt in dieser, also überhaupt im internationalen Center-Kosmos. Gibt es da die Route oder ist das so ein deutsches Ding?
Das weiß ich nicht.
Das wäre vielleicht,
gute Frage.
Das werden wir sehen, aber das interessiert mich, ob der irgendwann die Route rausholt, wie so ein Schwert, so ein Holy. Das ist meine, die versiegelte Center-Route. Es gibt ja die Liste mit den bösen Kindern, die gibt es international, das weiß ich.
Ach so, wie FBI Most Wanted.
Genau, die kriegen halt keine Geschenke.
Stimmt.
Aber ich weiß nicht, ob die eine Strafe kriegen oder ob die einfach kein Geschenk kriegen. In Deutschland werden sie zusammengeschlagen.
Frankfurt.
Ja.
Naja, auf jeden Fall Apropos Kinder, er wird halt auch gepowert. Also wenn die Kinder an ihn glauben, dann hat er mehr Power, als wenn sie quasi nicht an ihn glauben oder ihn
sowas kennt man
negative ja. Gedanken gegenüber dem Santa Claus haben. Und dann muss er halt damit battlen und seinen Modus managen.
Wahrscheinlich wird er dann auch versuchen, Leuten Geschenken zu machen, um seine Kräfte zu stärken.
Ne? Ja, der Trailer war halt ein bisschen wild durcheinander, gebe ich zu.
Wird das vielleicht die
Begründung? Den Hauptplot konnte ich jetzt noch nicht so rausfinden. Also wir sehen sich auf irgendeine Suche. Genau.
Aber es soll
und dann halt gute Action.
Vielleicht wird die Erklärung, Santa Claus hat von Anfang an nur Geschenke gegeben, damit die Leute an ihn glauben und er mächtiger wird. Das war nie selbstlos. Er wollte immer nur die Power-Updates.
Kommt die Truth-Bomb für Santa Claus?
Ja, vielleicht wird's so. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter zum nächsten. Als Sender, glaube ich, sollte jeder mal
gucken. Ja, also auch im Trailer, die Action ist halt krass animiert.
Ich finde auch
wieder. Und es sieht halt auch irgendwie eigenständig aus, so vom Zeichenstil.
Das wollte ich auch sagen.
Und deswegen gucke ich auf jeden Fall da rein. Und die Story ist halt so komplett bonkers, keine Ahnung. Mal gucken, was das wird.
Ich gucke halt auch viel lieber was mit so einem sehr eigenen Zeichenstil mittlerweile, als dieses Standard, diese Standard-Fantasy-Sachen, sage ich immer, wo alles gleich aussieht, wo du 5 Anime nebeneinander stellen kannst. Und klar, die Geschichten sind anders, aber rein visuell vom Zeichenstil ist alles das Gleiche. Und dann sind mir so eine Sachen, oder in One Piece und My Hero Academia, alles, was so ein bisschen anders ist, und da würde ich Sender 100% auch mit reinrechnen, da freue ich mich drauf. Gut, worauf ich mich auch freue, du hattest gerade Prime gesagt, jetzt kommt mal was von Disney Plus, nach den ganzen Crunchyroll-Sachen mal ein bisschen Abwechslung auf anderen, und zwar ist One Dance kommt da auch raus. Da geht's darum, dass ein schüchterner Oberschüler, der stottert, der kommt, glaube ich, jetzt auch in die Oberstufe. Oder ich weiß nicht, ob er da schon ist, aber es geht auf jeden Fall darum, er sieht so eine Hip-Hop-Tänzerin, wie die so für sich tanzt. Und er spürt so die Freiheit bei ihr, die sie tanzt. Er spürt den Rhythmus. So, er ist übelst into it.
Nice.
Und was wird natürlich passieren? Er will jetzt auch so tanzen lernen. Und das stand schon in der Klappentext. Mhm. Er wird dadurch selbstbewusst und lernt auch normal zu sprechen. Und dann sehen wir diese Reise von diesem ist eigentlich eine schöne Reise, gibt es ja auch ganz oft in Filmen. Er hat kein Selbstbewusstsein, aber lernt in seinen Dingen, wird immer stärker. Und ich glaube halt, das wird einen nice Hip-Hop-Flair haben. Da werden coole Beats sein, da werden irgendwelche coolen Dance-Moves sein, die ich wieder vom Fernseher so heimlich für mich übe.
Mhm. Hast du den Trailer schon geguckt?
Ja.
Was sagst du zu diesen CGI-Tänzen? Weil ich habe nämlich halt auch letztens Welcome to the Ballroom geguckt. Da war halt alles handgezeichnet und nur im Hintergrund mal so ein CGI-Charakter. Und hier ist es irgendwie andersrum, dass die halt, zumindest im Trailer, vielleicht nicht immer, aber da haben sie so irgendwie unter Wasser getanzt und dann waren das so klassische CGI-Puppen. Und das sah alles so ein bisschen ganz Uncanny Valley aus, fand ich. Und deswegen habe ich so ein bisschen Angst, aber ich werde es mir trotzdem angucken, einfach weil es ja nicht so viele in dem Genre gibt. Und Hip-Hop-Tanz ist ja auch interessant, deswegen ich reingucken, aber ich habe ein bisschen Bedenken vielleicht.
Da habe ich eine Theorie zu seit Zombieland-Saga. Weil mit den, da geht es auch um Zombie in einer Idol-Gruppe haben. In der Oktober kommt noch das in der Zombie in einem Special. So, auch wenn das fast ein Satz war, jetzt, ihr könnt euch denken, was ich sagen wollte. So, die sind halt eine Idol-Gruppe und da wurde auch viel getanzt. Und da war auch so ein CGI-Geballer. Aber weißt du, was ich mir dachte? Die sind wenigstens, sind sie animiert. Weil heutzutage, gerade wenn Anime nicht so viel Budget haben, wir wiederholen uns hier, aber es gibt sehr oft halt Standbilder oder ein Standbild, was so leicht wackelt,
wodurch so eine Bewegung simuliert wird. Irgendwelche Ebenen verschoben werden und so.
Genau. Aber es passiert nicht mehr nicht was. Und ich glaube, mir ist es lieber, dass denn in den Tanzszenen so ein CGI-Geballer ist, aber dafür sind es wirklich cool choreografierte Tänze, wo Gedanken hinter ist, wie tanzen sie, warum tanzen sie so. Wenn man es sonst nicht darstellen kann, nehme ich es. Mir sind auch gezeichnete Sachen lieber, keine Frage. Aber wie gesagt, ich kann zumindest bei so Low-Budget-Dance-Musik-Sachen kann ich da irgendwie drüber hinwegsehen.
Ich habe mich halt auch gefragt, ist es vielleicht auch, weil YouTuber so groß geworden sind mittlerweile und das vielleicht sogar gefordert wird von den Fans?
Ich weiß nicht, ich habe es ja letzte Season nicht geguckt. Ich will es jetzt die Tage nochmal nachholen. K-Pop Demon Hunters, wie waren da die Tänze?
Na, das war ja komplett CGI.
Ja, okay, aber dann war es quasi auch ein CGI-Geballer.
Naja, ich meine nur, das ist ja 2D, aber die Tänze sind dann halt CGI. Das ist ja so eine Mischung, deswegen. Also bei K-Pop Demon Hunters ist es ja ein Guss.
Okay.
Und hier ist es so, die haben einen normalen Anime und dann ist der Tanz aber als CG. So.
Das, du meinst
dieser Wechsel ist so befremd. Also zumindest im Trailer war das so. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht, ob das jetzt bei allen Tänzen so sein wird. frage ich mich halt und mal gucken, wie es dann aussieht im Endeffekt.
Ja, ich weiß nicht.
Ich würde es auf jeden Fall gucken.
Ich kann es auch halt lernen für dich, wenn du das hässlich findest, und dann tanze ich dir die in echt vor. So, ich habe auch ein paar Zombieland-Saga-Moves noch drauf.
Okay, nice. So,
das kann ich machen, kein Problem.
Das halt ja die mal ab.
Ich habe mir nämlich gedacht, ich könnte jetzt auch so ein Zombie-Idol sein die ganze Zeit. Und da habe ich immer mir gedacht, den Dance-Move kriege ich hin, und saß so vom Fernseher, also auf dem Sofa, so mit Chips auf dem Bauch. Das kann ich auch. Okay, ich glaube aber, stimmt, denn das ist eigentlich alles zu One Dance. Ist halt ein Musik-Anime und eine schöne Coming-of-Age-Geschichte vom Jungen, der Selbstbewusstsein lernt.
Ja, genau.
Ja.
Ja, als nächstes mal wieder was von Digimon. Haben wir, glaube ich, schon gar nicht mal, ist schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall heißt das neue Beat Break. Gibt's wahrscheinlich auf Hulu, ist aber nur eine Vermutung, weil die halt viele Digimon-Sachen haben, steht also auch noch nicht 100% fest. Und diesmal ist die Story zumindest, so wie ich es mitbekommen habe. Ich habe jetzt auch nicht alle Digimon-Sachen geguckt, aber natürlich früher RTL 2 und so, safe.
Ja, die sind ja auch immer für sich so ein bisschen, gerade bei
Digimon. Genau, aber ich sag mal so, 3-4 Staffeln habe ich bestimmt geguckt. Naja. Und dann noch diese Try-Filme, die kamen ja vor ein paar Jahren raus. Und dann jetzt gab es noch irgendein Art Best of oder so. Hat mich so ein bisschen an die neue Pokémon-Staffel erinnert, wo sie halt rumtouren und dann
ich find halt Digimon,
viele Digimon treffen, die aber eher nicht nach Story-Progress da sind, sondern eher nach Geolocation, sag ich mal.
Ich finde halt Digimon ein bisschen interessanter als Pokémon so zum Gucken, weil halt ab der 3. Staffel waren ja auf einmal komplett neue Charaktere. Das war Digimon Battle Tamers, hieß das so? Wo ich glaube,
bei den Namen bin ich nicht so firm.
In der ersten Staffel OG, unsere Jungs und Boys so.
Genau, und dann Jungs, halt nochmal die zweite Jungs Staffel halt daran zweite. Angeschlossen.
Sorry. Ja, die zweite Staffel hat angeschlossen mit dem Digi-Kaiser und jetzt mit den Tri-Filmen. Danach kam dann dieses Battletamers Digimon, wo die diese Karten, das Kartenspiel mit benutzt haben. Und danach kam Frontier, wo die
mit dem Zug.
Ja, wo die in dieser Digi-Welt waren und sich selber in Digimon verwandelt haben. Und das war der Punkt, wo ich damals ausgestiegen bin. Danach kamen aber noch einige Digimon-Sachen. Sehr, sehr viele, glaube ich sogar. Das ist jetzt der Punkt auf jeden Fall, wo wir beide sagen, es klingt so interessant, dass wir auf jeden Fall beide wieder reingucken werden.
Ja, weil es halt ein bisschen anders ist. Und zwar gibt es so eine E-Puls-Energie, die wird aus menschlichen Emotionen gewonnen. Und mit dieser Energie betreibt man eine KI.
Wie ein Monster-AG.
Ja, so ein bisschen schon.
Digimonster-AG.
Und dann ist aber natürlich, wie das bei KI so ist, die geht halt irgendwie rogue oder da kommen so Bugs oder andere Monster, die halt böswillig sind. Und dazu muss es natürlich dann auch welche geben, die jagen. Und das sind jetzt halt unsere Digimon. Und die ernähren sich von dieser Energie. Das heißt, die kämpfen nicht nur gegen die, sondern anscheinend essen die auch am Endeffekt. Oder werden dadurch stärker, zumindest leveln auf.
Aber nur negative Energien?
Also sie müssen diese Negativ-Energie-Monster
kriegen. Also es kann nicht sein, dass eins der Digimon so ein richtig guter Stand-Up-Comedian ist. Und die lachen sich alle tot und er frisst so die Lacher. Das würde ich auch gut finden.
Keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht ist es auch drinne. Aber ja, dadurch ist das, finde ich, halt alles ein bisschen nicht so übersüß, weil auch das Digimon im Trailer war mehr so ein bisschen aufmüpfig und mehr so auf Action aus.
War so eine coole Echse.
Ja, genau, so ein Geckomon hieß er.
Okay.
Und ja, der hat irgendwie Bock auf Kämpfen. Und die anderen, mit denen er zusammen ist, das ist dann so eine Bounty-Hunter-Gruppe. Und ich glaube, er kriegt irgendwie ein Kopfgeld und um das aufzulösen, muss er halt sich denen anschließen. Und die heißen dann irgendwie Cleaner oder so und jagen diese Monster. Und dann ist das so die Gruppe, mit der er loszieht.
Ja, also ich habe auf jeden Fall Bock. Kann man auch jetzt schon sagen, es wird wahrscheinlich was, was uns über die Season hinaus begleiten wird. Ich glaube nicht, dass wir hier 12 Folgen kriegen werden, sondern ich könnte mir vorstellen, dass so ein Digimon, ich jetzt nicht geguckt, dass das länger geht.
Du meinst ungefähr 2-3 Staffeln mindestens?
Ja, vielleicht auch eine, die 50 Folgen geht und einfach
kontinuierlich ist. Ja, vielleicht. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie da die Grundlage ist, aber
ich habe aber Bock. Ich bin ehrlich. Ich bin zu sehr Digimon-Noob. Also ich fühle mich so im Vergleich mit echten Digimon-Fans und ich will das ändern.
Ich fand die Tri-Filme halt nicht so gut, dann das dazwischen wieder ganz okay und ich glaube, hier werde ich halt wieder reingucken einfach, weil es ein bisschen mal was anderes ist, glaube ich.
Ich habe ja in der Zwischenzeit, seit damals, als ich die Tri-Filme geguckt habe, ganz viel Digimon-Spiele gespielt und mit dem Digimon-Card-Game so ein bisschen mal angefangen. Ich habe jetzt einen anderen Bezug zu Digimon. Kann man ja auch schon mal Werbung machen, so wie die, es gibt ja so ein Pokémon TCG-Handy-App. Wie heißt das? Pokémon Pocket oder so? Das habe ich leider nicht mehr gespielt. Ich habe die alte Variante gespielt. Aber dieses neue, was übelst gehypt ist, was alle zocken. Wo alle den ganzen Tag posten, was sie im Booster hatten in der App. Dieses Spiel wird auch für Digimon rauskommen in den nächsten Jahren. Und das werde ich dann einsam zocken und einsam sagen, ey, aber Digimon ist auch cool. Das bin ich dann. Ja, und da freue ich mich halt, weil man lernt ja auch, in jedem neuen Digimon kommen ja auch alte Digimon vor und neue Digitationen von alten Digimon. Und mein Digimon-Wissen wird steigen. Ich will ein Digimon-Professor werden. Okay, das ist vielleicht mein Gedanke dazu. Okay, dann würde ich vielleicht weitermachen.
Mhm.
Und zwar mit Shumatsu Turin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da gibt es noch keinen Anbieter bisher, wo wir den Podcast aufnehmen. Könnt mir aber, es passt sehr zu Crunchyroll. Weiß ich nicht, werden wir mal sehen. Es geht dabei um zwei Mädels auf einem Motorrad. Die sind unterwegs durch das postapokalyptische Japan. Punkt.
Okay. Und dann Sightseeing-Tour? Oder?
Ja, so Sightseeing, so ein bisschen. Das sah auch ein bisschen süß aus.
Okay, also eher positive Endzeit.
Ja.
Oder so ein bisschen melancholisch wahrscheinlich.
Ich glaube, es wird, weil es Endzeit ist, muss es ja melancholisch sein, aber es sah sehr, sehr knuddelig.
Aber helle Bilder, nicht so vorlaut.
Helle Bilder, ja, okay. Knuddelig süß.
Hm.
Ich dachte auch erst, vielleicht postapokalyptisch, selbst wenn die Hauptcharaktere süß und knuffig sind, vielleicht kommen aber dann andere Charaktere, die in der Endzeit leben, die das alles ein bisschen dramatisch machen. Bin ich ehrlich, sah im Trailer nicht so aus. Sah aus, als würden sie einfach von A nach B fahren und so ein bisschen Good Feeling haben. Aber ich liebe es einfach, wenn es postapokalyptisches Setting nicht so atomar ist, Atombomben haben alles zerstört, wir leben in der Fallout-Welt, sondern eher so I'm Legend-mäßig. Nur die Menschen sind weg.
Dass es eher ein Reset ist als ein
Kill. Ja, genau. Oder so Dr. Stone zu Beginn. So, wenn die Natur anfängt, sich den Planeten zurückzuholen, überall ist Efeu und wuchert und die Häuser oder so.
Wie jetzt das? Muss ich an die tausenden N24-Dokus denken, die immer liefen. 1000 Jahre nach den Menschen.
Ja, aber ich liebe das. Und eine Sightseeing-Tour, wo sie das machen, da habe ich einfach Bock drauf. Und ich glaube, das ist halt einfache Kost, die süß ist. Aber kann auch sein, dass ich ultra gelangweilt bin nach ein, zwei Folgen und sage, wie kam ich auf die Idee, den Quatsch zu gucken?
Tja, mal gucken. 3-Folgen-Regel.
Ist so ein bisschen wie ein deutscher Stand-Up-Comedian, der so eine WDR-Sendung kriegt, wie er auf Motorroller zur Ostsee fährt über 10 Folgen. Ist der, weißt du, was ich meine?
Ja.
So fühlt sich das vielleicht an. Aber auch das kann ja vielleicht cozy sein. Ich will auf, da sage ich nicht jetzt, ich gucke das 100% zu Ende, aber ich gucke auf jeden Fall rein, ob mir es gefällt. Ja.
Okay, als nächstes haben wir Gnosia. Klingt erstmal wie eine Nudelsorte, ist aber eine Alien-Rasse, die sich auf einem Raumschiff einnistet und dann eigentlich wie bei Among Us sich quasi als
oder Werwolf oder so.
Genau, als Mensch ausgibt. Und jetzt haben die Crew natürlich ein Problem und die wissen nicht, wer ist jetzt das Alien oder die Aliens. Also was machen sie natürlich? Einer nach dem anderen wird per Entscheid in Kryoschlaf gelegt und irgendwann ist dann hoffentlich die Alien-Plage besiegt. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist so die Frage.
Kann man auch sagen, im Trailer sieht man schon, es gibt viele Möglichkeiten,
genau.
Weil es gibt einen Time Loop. Immer genau, wenn sie es nicht schaffen, fängt es von vorne an.
Und dann ist es aber auch nicht so, dass es dann derselbe Imposter ist, sondern erst wieder woanders. Das heißt, man muss in jedem Loop neu überlegen, wer ist das Alien oder die Aliens. Und im Trailer sah es zumindest so aus, als ob die oft in so einem Konferenzraum sitzen und da dann das ausdiskutiert wird, vielleicht so ein bisschen wie bei Phoenix Wright. So eine Verhandlung, du hast dich da und da widersprochen. Könnte ich mir so vorstellen.
Du hattest doch Mathe im Studium.
Ja.
Kannst du das ausrechnen zur nächsten Folge, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn sie jedes Mal einfach den ersten mit dem Finger nimmt, ohne zu überlegen, wann sie den statistisch trifft?
Wenn man weiß, wie viele Alien da sind, ja.
Ach so, ich dachte, es ist immer eins in der Gruppe. Da könnten auch mehr sein, meinst du?
Ich dachte, es könnten noch mehr sein.
Okay,
ich habe ja nur den Trailer gesehen.
Ich habe auch nur den Trailer gesehen.
Bei Werwolf sind es ja auch mehr, wenn es viele Leute sind.
Ich finde, das klingt nach einer Matheaufgabe, die wir rechnen sollten. Ich weiß noch nicht genau, wie.
Nein, ich bin auf dem Mathe-Raumschiff gelandet. Mein Name fängt mit A an. Scheiße. So,
ich löse das hier nicht als Detektiv, ich löse das stochastisch.
Ja.
Oder einfach jedes Mal den gleichen wählen. Irgendwann wird es schon passen.
So. Naja, beim nächsten Versuch.
Dann musst du auch nicht so viel nachdenken. Dann wäre es wahrscheinlich langweilig. Aber ich glaube, es ist eine geniale Idee, sowas wie Among Us oder Werwolf als Anime zu verfilmen.
Ja, das wollte ich halt auch sagen. Es ist auch sehr bunt. Ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast.
Ja, habe ich.
Es ist schon sehr poppig. Eigentlich sehen die alle aus wie irgendwie welche J-Pop-Stars.
Props auch an die Friseure. Da haben manche Charaktere 17 verschiedene Strähnen.
Also die haben ein eigenes Modul im Raumschiff für so Friseursalons.
Ja, auf jeden. Sieht aber auch sehr schön aus, finde ich.
Ja. Ich habe letztes Season auch eins gesehen, das war sowas ähnliches. Das war leider komplett viel zu drüber. Ich hoffe, dass das hier nicht so krass wird und so ein bisschen das runterdampft. Aber dann könnte es echt ein interessanter Anime werden.
Ja, letzte Season hatten wir ja The Summer Hikaru Died als Body-Snatcher-Geschichte und jetzt haben wir hier Gnosia. Sehr verschieden, aber wir bleiben uns treu, die Body-Snatcher-Geschichte bleibt dabei.
Genau, und Science-Fiction finde ich auch immer gut, von daher gucke ich mal rein.
Da haben sie natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, dann machen sie auf einmal irgendwelche Iris-Scans und gucken, ob was komisch ist oder so. Da, was wir jetzt noch gar nicht uns denken können, auf was für Ideen die kommen werden, dadurch das Sci-Fi-Setting
ist. Und wer weiß, vielleicht haben die auch noch irgendwelche Skills oder Fähigkeiten, kann ich mir auch vorstellen.
Ja, okay.
So viel dazu. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden.
Und ein Abschluss noch dazu. Mhm. Ich glaube vor allem, das ist was sehr gut funktioniert, geschlossen in einer Staffel.
Ja.
Was du nicht so lang ziehen musst, was super funktioniert und wo du auch mit einem guten, abgeschlossenen Gefühl rausgehst, ohne dass du den Wunsch hast, es muss noch 5 Staffeln geben.
Und ich glaube, wenn es wöchentlich kommt und man das so guckt, dann hat man immer auch was zum Rätseln.
Das stimmt, das ist auch cool.
Da freue ich mich schon drauf. Ja, als nächstes haben wir ein bisschen in eine andere Richtung, auch ein bisschen cheesy, aber interessant. Tojima wants to be a Kamen Rider auf Crunchyroll. Und es geht darum, es geht um Tojima. Er ist der Hardcore Kamen Rider Fan.
Aber vielleicht kann man es erklären.
Ja, also, also stellt euch Power Rangers vor oder allgemein so diese japanischen Superhelden.
Der OG.
Der OG, genau.
Ja.
Das ist quasi der Superheld.
Der sieht halt aus, als würde eine Käfermaske tragen. Also ihr habt den 100 Pro, wenn ihr Anime-Fans schon ganz oft gesehen und
wahrgenommen. Ja, oder irgendeine Abwandlung irgendwo.
Oder eine Anspielung safe aus einem anderen Anime oder ja, Kamen Rider ist irgendwie super präsent und wenn man irgendwann ein bisschen was von ihm lernt, checkt man erst, ach krass.
Muchacho Man ist doch auch, hat er nicht, von Shinshan die Figur.
Ja, stimmt.
Ja, genau. Auf jeden Fall wird er jetzt aber bald 40 und denkt sich, naja, vielleicht ist es ein bisschen kindisch, immer noch so wie so Navy Seal Kamen Rider zu trainieren, wenn eigentlich gar keine Bösewichte existieren, die ich besiegen kann. Aber in dem Moment tauchen dann wirklich eine böse Organisation auf, die Shocker. Und dann wird er quasi dazu gezwungen, die Maske aufzusetzen. Und dann geht's halt los, dass er sich Sidekick sucht und gegen diese böse Organisation vorgeht.
Ja. Ich finde auch, ich bin ehrlich, ich hab mich mal reingelesen, wer Kamen Rider ist und so. Hab aber noch nie was von Kamen Rider gesehen. Außer Anspielungen in anderen Anime auf Kamen Rider. Das heißt, das ist, finde ich, ein geiler Einstieg für mich, da mal reinzugucken. Und wenn mir das alles gefällt, was ich jetzt schon denke, weil ich so ein bisschen Superhero-Simp bin manchmal, und wenn er dann seine Armbewegungen macht und in einer coolen Pose, ich glaube, die Ginyu Force wahrscheinlich wird auch basieren auf Power Rangers, die auf Kamen Rider.
Allein schon die Rüstung.
Ja. Vielleicht werde ich dann leider so ein Fan, dann habe ich direkt das nächste große Projekt vor, mal alles von Kamen Rider, was jemals kam, rausgucken.
Oh Gott, die ganzen Werbespots.
Ja, aber ist vielleicht auch cool. Die hatten bestimmt sehr viel absurde Spielzeuge in Japan für Kamen Rider. Ja, ich glaube, ist aber ein bisschen nischiger, das Ding.
Aber sieht trotzdem sehr gut aus, was die Animationen angeht.
Das fand ich auch. Ich fand auch, die Charaktere sahen cool aus. Gerade so bei altbackenen Bösewichten denke ich mir manchmal, naja, wie wird der aussehen? Aber die sahen eigentlich alle ganz cool aus.
Ja, und der Director hat vorher so Openings gemacht für Soul Eater, bei Bungo Stray Dogs und bei Brotherhood auch Episoden directed.
Die sehen also auch gut aus.
Deswegen, ich bin positiver Dinge.
Ja, das kann man auch sehen. Wo wir von alten Sachen reden, würde ich vielleicht zum nächsten Anime übergehen. Der nächste heißt Shabake. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Und da hat nur hauptsächlich ich Bock. Und ich erkläre dir jetzt, warum ich da so viel Bock drauf habe.
Okay, dann schieß los.
Erstmal, worum es geht. Erstmal, der wird sogar bei Crunchyroll laufen im Simulcast. Weil Crunchyroll es genauso sieht wie ich. Das müssen die Leute sehen. So, und zwar, es geht um einen kränklichen Jungen aus dem Edo-Zeitalter. Und die Grundstory ist, der beobachtet einen Mord und will den hinterher aufklären. Und wer hilft natürlich einem kleinen, kränklichen Jungen in der Edo-Zeit? Genau, kleine Yokai und Geisterwesen. So, macht vielleicht auch Sinn. Vielleicht ist er so kränklich, dass er schon halb tot ist und deswegen Yokai sieht, dass das so erklärt wird. Ja, und dazu muss ich erstmal Folgendes sagen. Erstmal, finde ich, ist der Zeichenstil sehr cute, aber auch irgendwie hat so diesen historischen Touch schon ganz gut. Ich mag einfach diese Edo-Zeit oder allgemein das alte Japan. Bestimmt mag ich auch Anime, die spielen so vor oder nach der Edo-Zeit. Ich bin da nicht so der Geschichtsexperte. Aber was erwarte ich mir in so einer Edo-Zeit-Detective-Story? Ich erwarte eine Folge, wo 10 Beamte in so einem Raum sitzen und nichts passiert, außer dass einer eine Schriftrolle rausholt und die vorliest. Und genau darauf habe ich Bock. So Sachen, da sind die Sachen, da schalten andere in Anime aus, da denke ich mir, no, we are talking, gib's ihm, zeig ihm, warum du der True-Beamte bist. So, und dann kommt der Nächste in den Raum und hat die nächste Schriftrolle und alle, oh mein Gott, und alle stehen auf. Ich weiß nicht, das ist genau, worauf ich Bock habe. Ich liebe einfach diese asiatischen Beamten.
Okay, okay, naja, das klingt auch interessant. Im Trailer sah es halt eher so aus, als dass diese Yokai ja ziemlich süß sind und dann das mehr so, weiß nicht, Detective Boys wird.
Das wird, glaube ich, auch ein bisschen Detective Boys, aber ich glaube trotzdem, dass es diese klassischen Schema oder Bilder geben muss in einer Edo-Zeit-Geschichte. Weil er muss ja auch, selbst wenn er irgendwas herausfindet, dann muss er den Mord irgendwo melden am Hof. Dann muss er vielleicht erst eine Genehmigung bei irgendwem holen, damit er was untersuchen darf mit seinen Yokai. Und es wird immer wieder diese Szenen geben mit diesen stoischen Samurai, die sich übelst an die Regeln halten.
Sehen denn die anderen auch die Yokai?
Das hat man nicht gesehen, ich glaube nicht.
Okay.
Aber man hat gesehen, die anderen sind schon sehr klassisch Samurai-mäßig gezeichnet, die Erwachsenen und so. Die sehen jetzt nicht aus wie lustige Comic-Reliefs wie in Pokémon oder so teilweise.
Okay, du meinst, es ist ernster, als man denkt.
Ich glaube, es ist eine ernste Welt, die durch die Augen des Jungen und seine Yokai
ein bisschen aufgebrochen wird.
Betrachtet wird. Aber ich glaube, da wird es auch ein paar bittere Momente zum Schlucken geben. Du machst den Hauptcharakter nicht sehr dolle krank, wenn es ein kompletter Feelgood-Anime wird. Da wird schon eine Ebene extra geben, glaube ich. Und wie gesagt, ich habe einfach so Bock auf folgenlange Diskussionen von Beamten am Hof. So, da habe ich Bock drauf.
Hast du Tagebücher der Apothekerin geguckt?
Noch nicht.
Kriegst du auf jeden Fall auch das.
Das klingt geil. Ich habe da eh Bock drauf. Aber das ist auch so ein Anime, wo ich weiß, der wird mir gefallen. Nächstes Jahr habe ich da überlegt, wenn wir mal zu einem Historien-Special machen, wo man über historische Anime redet, mal explizit. Da dachte ich, könnten wir den reinnehmen. Aber da reden wir ein andermal drüber.
Ja, okay.
Okay. Willst du mit dem nächsten weitermachen?
Genau, jetzt von der Edo-Zeit in die Jetzt-Zeit. Der nächste Anime heißt Let's Play, mein Leben voller Quests. Kommt auch auf Crunchyroll raus und basiert auf einem Webcomic mit über 900 Millionen Views. Also ist wohl
was?
Sehr beliebt. Wusste ich auch nicht, habe ich im Trailer gesehen.
Wurde die Bibel so oft angeguckt?
Wahrscheinlich schon. Aber es ist trotzdem ziemlich viel. Und es geht darum, dass Samara Young ist eine Entwicklerin in LA, die jetzt Computer Science studiert und nebenbei neben dem Studium halt abends immer programmiert und an ihrem Herzensprojekt arbeitet. So ein Dating-Abenteuer-Simulator, alles in einem sozusagen. Und das ist hier Baby, das ist hier großes Ding. Und sie hofft jetzt endlich nach den Jahren an Entbehrung das rauszubringen und damit einen Fuß zu fassen in der Branche. Aber es kommt anders. Und zwar wird es released und dann ist der eine Streamer, Marshall Law.
Oh, der Name kommt mir bekannt vor.
Ja, genau. Der zerreißt halt das Spiel in der Luft. Im Stream live. Und dann gibt's übelst die Review-Bombing-Aktion und sie ist halt erstmal am Boden. Und sie ärgert sich halt, weil er das Spiel die ganze Zeit falsch gespielt hat. Und das will sie ihm unbedingt sagen. Und wie es natürlich so ist, der Streamer zieht zufällig neben ihr in die Wohnung ein. Und dann beginnt quasi ihr eigenes Real-Life-Quest, wo sie halt ständig auf neue Leute trifft und halt abwägen muss, ob sie jetzt mit ihm Zeit verbringt oder mit ihm. Und sie ist dann quasi mitten in der Simulation drin. Aber es ist trotzdem halt realistisch. Sie sieht das halt nur für sich so, weil sie halt in diesen Mustern denkt.
Es ist halt vor allem aber auch, man muss mal sagen, ist hauptsächlich, glaube ich, ein Romance-Anime, wie ich es wahrgenommen habe.
Ja.
Ich glaube, dieses Gaming-Thema ist sehr präsent, dadurch, dass sie eine Entwicklerin ist und das, ich glaube, es gibt zwei Love-Interests, so sah es im Trailer aus. Drei sogar. Okay, ich habe ihren Chef gesehen und den Streamer nebenan. Den dritten habe ich jetzt nicht gesehen.
Es gibt noch einen Kindheitsfreund.
Ah, okay.
Natürlich.
Aus dem Sandkasten. Ja, okay. Da frage ich mich immer, wie das wird. Ich bin ja nicht so der riesen Romance-Fan, aber ich gucke mir Romance immer an, wenn das Sekundärthema mich interessiert quasi. Ich habe ja jetzt auch letzte Season Game Center Girl das geguckt. Das ist ja auch eher eine süße kleine Romance-Story gewesen, aber hatte Videospiele als Sekundär-Setting, als Thema quasi, als Gewand für diese Love-Story. Und genauso fühlt sich das, sogar auch mit Gaming, fühlt sich das jetzt genauso wieder an.
Genau. Und was ich auch gut finde, spielt man nicht in Japan, sondern in L.A.
Ja.
Ich glaube, das bietet auch nochmal andere Möglichkeiten irgendwie. Ist mal ein Setting, was man auch nicht so oft im Anime sieht.
Und du hast auch Informatik studiert. Da musst du doch den Trailer gefühlt haben, wie sie gesagt hat, darum habe ich Informatik studiert.
Ja, sie hatte auch so eine GitHub-Seite offen, wo sie halt ihr Projekt quasi gepflegt hat. Ja. Also da mal gucken. Wenn es so ein Webcomic ist, könnte es ja auch gut sein, dass es viel mit so Entwicklerumfeld auch zu tun hat. Und dass es dann halt auch daraus kommt und man die ganzen Referenzen dann hoffentlich auch wiedererkennt.
Ja. Aber es ist eigentlich wie jeder, der einem Streamer zuguckt und sich denkt, du spielst es falsch. Ob es der Entwickler ist oder ein Random, egal, die Meinung bleibt gleich.
Ja, safe.
Okay, würde ich jetzt weitermachen. Das nächste ist wahrscheinlich einer meiner Highlights der Season. Hoffe ich zumindest. Es heißt Ninja 2 Gokudo. Ich hoffe, es war richtig ausgesprochen. Es erscheint auch auf Prime Video. Und es geht um einen sehr alten Kampf in diesem Universum. Und zwar bekriegen sich da schon seit Jahrhunderten Ninjas und Yakuza. Und das sind beides Gründe, in ein Anime einzuschalten. Wenn es um Ninjas geht oder Yakuza, hier wird uns beides geboten.
Ja, finde ich gut.
Weil seit Naruto bin ich bei Ninjas erstmal überall dabei. Und bei Yakuza, denke ich, die sind immer so geil inszeniert. Die haben so viele Tattoos, die haben so Narben, denen fehlt der kleine Finger. Die ziehen das Katana, weil die haben zu viel Ehre als Gangster.
Die sind aber auch gut für ernste Settings und auch für Comedy-Settings. Also ja. Yakuza gehen irgendwie immer.
Das stimmt. Und man muss dazu sagen, der Hauptcharakter, zur Story noch kurz, ist ein Ninja, der kann nicht mehr lachen.
Hat er sein Lachgetriebe verkauft?
Aber ich dachte mir so, wie er geguckt hat, gucke ich immer, wenn ich so Comedies gucke im Fernsehen.
Okay.
Ich schmunzel dann innerlich so ein bisschen. Mhm. So. Aber er lernt wohl in Folge 1 direkt dann zufälligerweise, ohne dass er ihn vorher kannte, einen Yakuza-Boss kennen. Und die haben wohl zufällig die gleichen Interessengebiete. Und dann geht aber der Konflikt weiter. Ich vermute, das ist deswegen am Anfang. Er wird eigentlich sich denken, Hauptcharakter, ich habe gar keinen Bock, so richtig mit denen zu kämpfen. Ich sag sogar, in Folge 1 bringt der Yakuza-Typ ihn zum Lachen. Er wird inszeniert die ganze Folge als jemand, der sein Lachen seit 10 Jahren verloren hat oder seit 20 oder so. Und in Folge 1 wird er lachen und danach erfahren, ach scheiße, das ist aber mein Todfeind.
Also Arumi und Julia mit Bros.
Ja.
Okay.
Eigentlich ist es wirklich so.
Klingt schon interessant, bin ich dabei.
Und ich glaube, wenn Yakuzas und Ninjas, der Trailer sah auch schon visuell ganz cool aus. Ich glaube, da können wir coole Action erwarten, coole Einzelcharaktere, dadurch, dass es in der Unterwelt spielt, durch Ninjas vielleicht auch irgendein Ninjutsu oder so. Das gibt es ja in ganz vielen Anime, dass die dann so leicht übernatürliche Sachen können.
Vielleicht können die Yakuza auch irgendeinen geheimen Stil.
Ja. Auf die Fresse. So. Ich habe da auf jeden Fall super viel Lust drauf. Und wie gesagt, das wird wahrscheinlich eine sehr übertriebene Inszenierung, nicht so eine ernsthafte, aber das braucht man bei dem Thema Ninjas versus Yakuza auch wirklich nicht.
Ich denke auch, das beschreibt den Plot schon ganz gut.
Mehr habe ich eigentlich auch nichts zu sagen. Ninjas versus Yakuza, geil.
Ja. So einfach kann es manchmal sein.
Ja.
Und jetzt haben wir noch was Kleines, ein Aperitif für euch. Und zwar geht es um Hiroshi Noharas Ultimate Lunchtime Philosophy. Und das Ganze ist ein Shinshan-Spin-Off, also ist vom Charakter aus Shinshan, das wusste ich auch vorher nicht.
Ich auch erst beim Trailer gucken, dass
ja.
Der Vater vom Shinshan ist das, oder?
Ist es der Vater?
Ich glaube, das war der Vater.
Echt? Na gut, auf jeden Fall aus dem Shinshan-Verse. Und es geht darum, dass er halt in der Mittagspause nur begrenzt Zeit und Geld hat und dann natürlich guckt, wo kann man hier am besten Mittag essen? Oder wie kann ich auf der Arbeit zwischendurch noch gut snacken? Aber so, dass es halt trotzdem billig ist und man immer das entspannt machen kann. Und dann geht er wahrscheinlich so rum und erklärt dann die Philosophie dahinter.
Nennt mich so ein bisschen,
das klingt irgendwie lustig.
Hat mich so ein bisschen an Bento erinnert, falls ihr den Anime kennt.
Ja, das wäre cool.
Und Bento ist einer meiner liebsten Anime of all time. Da geht es halt darum, jeden Tag um die gleiche Uhrzeit werden die Bento-Boxen reduziert und dann kloppen sich alle um diese reduzierten Bento-Boxen.
Das ist eigentlich Fight Club, nur an der Sonderschlussverkauf-Wühltruhe.
Genau, und so ein bisschen, nicht, dass das so viel Action ist, auf keinen Fall, aber nur von der Mentalität, wie wichtig ihnen das billige Essen ist und was er da so sich denkt.
Und dann gibt es halt Banden, die rumziehen.
Stimmt, die das billige Essen wegkaufen.
Dieser Supermarkt gehört zu unserem Revier.
Ja, ich sehe da jetzt schon so eine Rentnerin mit so einem Rollator vor mir. So eine Probleme wird er bestimmt haben. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, vor allem, weil ich glaube, ich weiß es nicht, so eine Sachen gehen auch gern 10x3 Minuten oder so.
Ja, ich denke auch, das wird kleine, episodenhafte Comedy werden.
Ja, das ist auf jeden Fall auch was, ob das hier bei uns erscheint, ist halt auch so eine Frage. Ne? So was ist immer
ernst. Ich wollte den Trailer gucken und den konnte ich nicht hier in Deutschland.
Echt?
Ich weil er bei YouTube gesperrt war.
Ich konnte das witzigerweise. Warum, okay. Warum ging es bei mir? Keine Ahnung.
Vielleicht irgendein anderer Channel oder so.
Ja.
Kann schon sein.
Weiß nicht. Okay, das nächste, was auch wieder was mich an einen alten Lieblingsanime erinnert hat, von der Grundidee ist, heißt Sivis. The Sound of Heroes wird bei Crunchyroll laufen und ich erkläre erstmal den Plot. Ja.
Okay, ich höre zu.
Also, es geht so um Superhelden, aber die kriegen ihre Superkräfte nur, wenn Publikum den zujubelt. So, das heißt, wir kriegen die Publikum, die ihnen zujubeln, indem sie Konzerte halten. Das heißt, immer wenn sie gegen einen Bösewicht kämpfen müssen, wird da quasi ein Konzert aufgebaut. Und dann gehen die da hin. Und das Ding ist aber, es wird immer übertragen zu den Zuschauern, so per Livestream. Und es wird so, der Bösewicht wird immer rausgeschnitten. Also die Zuschauer sehen nur ein Live-Konzert, was übelst abgeht. Und die müssen aber gleichzeitig die Zuschauer bei Laune halten mit coolen Dance-Moves und Musik.
Und die Moves dürfen sie auch nicht verraten.
Ja, und gleichzeitig müssen sie aber die Bösewichte während des Konzerts mit der Kraft platt machen.
Das klingt lustig.
Das klingt halt so bescheuert, dass ich dabei bin.
Ja, doch.
Und es hat mich so ein bisschen erinnert an, das haben wir damals auch zusammen geguckt, ist ewig her, Samurai Flamenco. Da ging es darum,
das ist auch sehr gut,
dass ein Supermodel ein Superheld wird. Und jetzt ist es halt eine Boyband, oder gar keine Boyband, ist einfach eine Band, glaube ich, ist gemischt, Männer und Frauen. Ja, und ich hoffe, das ist halt Zombieland-Saga, war auch schon so dumm, Zombie-Girls, die jetzt Idols werden. Und jetzt haben wir halt Superhelden, die Idols werden. Als nächstes vielleicht Bäcker. Ich guck auch das.
Es gibt auch noch einen, da sind die irgendwie im Weltraum und kämpfen gegen Aliens mit so Musikwaffen.
Ich glaube, das sind Rap-Battles.
Ja, okay, das kann sein.
Das habe ich auch mal auf die Liste für irgendwann also, mal.
Das ist immer sehr gute, weiß nicht, diese Settings da.
Das ist die halt
fahren
so,
immer was auf.
Das ist halt auch immer so bescheuert, dass ich es gut. Wahrscheinlich denken sich alle immer, nee, Idol ist zu langweilig. Was kriegen wir noch für einen extra Plot rein?
Idols in Space.
Ja. Dazu kommen wir später sogar wirklich noch. So. Ja, ich glaube, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen habe. Das ist einfach so, ich versuche jeden Anime, jede Season auch ein Anime rauszunehmen. Das war letztes Jahr hier dieser Bowling-Anime, der so bescheuert ist, dass man schon beim Plotlesen sich an die Stirn greift. Aber gerade dafür guckt man ja auch Anime. Für diese Extrembeispiele des Schwachsinns.
Und, ja, einfach mal Gehirn ausschalten.
Ja. Und vielleicht hat sie auch trotzdem coole Songs. Kann ja auch einen Ohrwurm haben.
Ja.
Da bin ich offen für.
Worst Case springt noch eine Playlist raus.
Ja. Gut.
Genau, und dann jetzt die letzte Serienveröffentlichung. Nennt sich Ganglion oder Ganglion. Wo das gestreamt wird, ist auch noch nicht ganz raus. Aber der Grundplot ist auch wieder ähnlich wie mit diesen Power Rangers Settings, die wir ja schon angesprochen haben. Diesmal geht es in Tokio, früher 2000er Jahre. Und Isobe ist ein ganz normaler Handlanger bei der bösen, also Anti-Power-Ranger-Armee, sag ich mal.
Ja.
Und macht da halt Aufträge, wie zum Beispiel den Mount Fuji hochjagen oder sowas. Aber das Problem ist, dass immer wieder Hopeman dazwischen kommt und die Pläne vereitelt.
Ich hasse Hopeman.
Hopeman, ey.
Fick ihn.
Ja, und dann kommt er halt nach Hause, ist deprimiert, aber der Sohn, er glaubt an ihn und sagt, Papa, hier. Dann kriegt er ja so eine Pappmaché-Hand, so einen Boxhandschuh und sagt, hier, Papa, damit besiegst du Hopeman irgendwann, ich glaub an dich. Ja, und dann geht's halt darum, dass er verzweifelt versucht, diesen Hopeman zu besiegen, schlägt sich mit seinen Bossen rum. Und ich glaube, das wird halt auf irgendeine Art und Weise lustig, aber auch noch mehr Drama, als es in den anderen Genrevertretern so ist.
Ich habe halt den Trailer geguckt. Ich fand schon so geil im Trailer, wie er so bei seinem Henchman-Boss war und sagt, ich will mich umorientieren beruflich. Und er sagt, nee, Mann, ich sehe so viel in dir.
Ja, ja,
ich
genau.
Glaube an dich zu so diesem Standard-Henchman. Das ist so ein guter Gag. Also ich habe, da gab es ja auch, den hast du ja auch gesehen, dieses Go-Go-Loser-Ranger auf Disney.
Genau, ja. Da geht es darum, ist auch wieder so ein böser Handlanger und ihm reicht das jetzt halt mit den böse Superhelden und dann will er die halt töten und dann ist es eigentlich so ein bisschen wie bei The Boys, weil diese Power Ranger Superhelden sind eigentlich übelst die Wichser hinter den Kulissen.
Ah, okay.
Ja, und dann geht es halt darum, wie er da die Organisation infiltrieren will.
Daran hat mich das erinnert. Ich habe fast schon überlegt, das irgendwann mal dann zusammen zu gucken, um direkt zu
Das wäre ein gutes Special, ja.
Ja. Klingt auf jeden Fall geil. Ich mag auch diesen Humor, wenn sich irgendwelche Angestellten von James Bond Bösewicht über die Zahnversicherung unterhalten. Das funktioniert bei mir einfach. Das ist was, da lache ich. Da lache ich laut. Für mich allein. So, weil ich liebe halt auch immer die Statisten. Mein Lieblingscharakter in
Faszinierend. Herz für die Underdogs.
Mein Lieblingscharakter ist nicht der Hauptcharakter, ist auch nicht der Bösewicht. Es ist der zweite Mann hinter Bösewicht. Sagen wir, Hauptcharakter heißt Johnny und dann sagt Johnny, ey du Loser, was machst du hier? Und dann sagt der zweite Charakter, ja Mann, Johnny, sag's ihm. Und der dritte lacht nur, das ist mein Favorite. Und ich liebe jeden Synchronsprecher, der diese Typen synchronisiert.
Auch immer diese Punks, die aufkreuzen irgendwo.
Ich liebe das, das will ich nur sagen. Und darum liebe ich, dass dieses ganze Setting quasi nur über diese Leute geht.
Hm.
Die kriegen viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ja.
Ja, also ich habe Bock drauf. Ich glaube, das wird ganz interessant.
Die ganzen Designs sahen auch super cool aus. Irgendwelche Sturmmasken mit komischen Zipfeln dran und so ein Kram. War cool auf jeden Fall. Ich werde es auch 100 pro gucken. Okay, jetzt kommen wir erst zu den, wir haben es mal OVAs, Specials und Movies. So alles, was außerhalb der klassischen Serien erscheint, genannt. Und als erstes kommt was raus, wo ich sehr hyped bin, weil ich sag's immer wieder, ich schreib's auch online immer wieder, Disney Plus hat mich anime-mäßig bisher einfach noch nie enttäuscht. Alles, was ich auf Disney Plus gesehen habe, hat mir gefallen.
Mhm.
Oder war zumindest qualitativ so hochwertig, dass man nicht sagen kann, es ist scheiße.
Höchstens stimmt schon,
ist,
ja.
Ist was dran. Vielleicht nicht mein Ding, aber scheiße ist da nix. So, und ich rede von Disney's Twisted Wonderland. Das kommt auf überraschenderweise auf Disney Plus. Und es ist quasi ein Isekai. Da wird ein Main Character durch einen Spiegel in eine Zauberschule teleportiert. Vorher, und der ist so ein Kenno-Typ. Also er ist mit dem Kenno-Schwert übelst am Start. Und jetzt kommt der Twist. Diese Schule, wie Hogwarts eigentlich aufgebaut, hat nicht 4 Häuser, sondern 7. Und jedes dieser Häuser ist benannt nach einem Disney-Bösewicht.
Ah, okay.
Zum Beispiel Scar, der Löwe, dann Jafar, dann haben wir noch Ursula auf jeden Fall. Also ich kriege Hades hatten wir auch. Dann hier noch Maleficent, dann noch die aus Schneewittchen mit dem Apfel und dem Spieglein, Spieglein an der Wand. Und noch irgendwen. Scheiße. Und noch eine 7. Person. Und so. Warum habe ich da so Bock drauf? Eigentlich ist das das ultimative Crossover für Money. Wir haben Harry Potter, ja. Wir haben Disney und wir haben Anime. Und jetzt scheißt uns zu mit Geld. Und darf ich ehrlich sein, ich habe Bock drauf.
Vor allem sind ja auch, also das hat jetzt erstmal 8 Episoden, aber die anderen Staffeln sind halt schon angekündigt und alle schon gelistet.
Ich habe schon gelesen.
Seit Disney. Die fahren groß auf.
Es gibt 7 Bücher im Original. Und jedes Buch geht um eins der Häuser.
Ja, gibt Sinn.
So. Und was ich halt so geil finde, ich weiß nicht, hast du schon mal, um mal zu Realfilm zu kommen, hast du mal von The Descendants gehört?
Gehört schon, aber nicht geguckt.
Da kann ich mal erklären, worum es da geht. Das sind so Musical-Filme von Disney, wo es darum geht, mit Realcharakteren, die Kinder spielen, der Bösewichte. Also quasi der Sohn von Jafar kommt an die Highschool. Und da ist dann aber auch der Sohn von Herkules und mobbt ihn.
Okay. So. Das ist eine wilde Mischung.
Ja, ja, genau. Ich weiß, es wird klingt ein bisschen verrückt, wenn man es eigentlich so erklärt. So, und als ich das gelesen habe mit Disney's Wonderland, musste ich sofort an die Descendants denken. Weil das ja dann so ähnlich ist, dass es das Universum weiterdenkt. Und ich musste an Kingdom Hearts denken.
Ja, das auch. Da musste ich dran denken.
Ich bin ja riesen Kingdom Hearts-Fan meine ganze Jugend gewesen. Heute auch noch. Ich zock zwar nicht mehr aktiv, aber ich bin Fan. Und daran musste ich denken. Und ich glaube einfach, das funktioniert. Ich liebe es einfach so. Disney-Crossover ist schon cool. Und ich weiß nicht, ob man die Originalcharaktere treffen wird. Vielleicht wird man sogar Nachfahren von ihnen treffen.
Na, die haben ja die Lizenzen.
Ja, also. Ich könnte mir, wenn sie richtig krass sind, das glaube ich zwar nicht, würden sie sogar Charakter aus den The Descendants reinballern, jetzt in diese Schule.
Ach so, ne, das weiß ich nicht.
Ich weiß, ich glaube nämlich nicht, dass das gleiche Universum ist. Ich glaube, es sind verschiedene. Aber könnte man theoretisch machen. Wie gesagt, ich glaube, so dieses Mashle ist ja auch so ähnlich. Ich glaube, dieses Harry Potter Zauberschulen-Ding funktioniert. Gerade in Zeiten, wo Leute alle J.K. Rowling canceln wollen.
Und es ist auch so alles im Wunderland,
ja,
oder?
Ja, ich muss kurz noch ausführen. Hm. Was auch okay ist, wenn die gecancelt werden soll, muss ich nur dazu sagen. Nicht, dass das klang gerade so negativ bei mir. Canceled, die ist mir scheißegal. So. Aber diese Zauberschule mit verschiedenen Häusern als Setting, das funktioniert. Und auch noch denn der Disney-Bezug und das mit übertriebenen Anime und dem Budget von Disney, damit das schön aussieht, ich wittere Hype.
Vom Look hat es mich auch an Persona 3 erinnert, fand ich. Also gerade die eine Szene im Trailer, wo die da in diesem Empfangsraum standen.
Sieht auch düsterer aus, als es klingt.
Ja, ja.
Deswegen. So eher, so, weiß nicht, so der Part in Hogwarts, wo die Treppen sich bewegen und keiner mehr den Weg nach Hause
findet. So mehr so Slytherin-Gemeinschaftsraum.
Ja, eher so ein bisschen düsterer wirkt das alles. Aber ich vermute, die 7 Häuser werden auch sehr verschieden sein. Aber basieren auch alle auf Bösewichten. Also macht der düstere Style vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn. So. Ja. Wie gesagt, ich glaube, das wird ich glaube, was erzähle ich euch? Jeder, der Disney Plus hat, wird es in seine Timeline gespült kriegen und es wahrscheinlich gucken. Der Anime-Bezug hat. Ich sage, auch wenn, holt euch Disney Plus, wenn ihr Disney-Fan seid und guckt es. Allein deswegen sollte man sich das holen. Ich glaube, ich würde mal ganz kurz eine Pause anmoderieren.
Können wir machen.
Ich bin, wie gesagt, erkältet. Ich muss mal kurz alles rauslassen. Und dann würden wir gleich nach einer Pause noch den Rest zu Ende machen.
Alles klar, bis gleich.
Okay, da sind wir wieder. Nach der kurzen Pause. Mir geht's wieder gut. Meine Stimme wird vielleicht immer schwächer, aber wir sind auch gleich fertig. Das passt schon. Und zwar, wir waren ja bei den Movies und den OVAs. Und ich würde mit dem ersten Movie jetzt erstmal weitermachen. Und zwar dem Zombieland Saga Movie. Es heißt Yumegenga Paradise. Das wird auf Crunchyroll oder Prime rauskommen wahrscheinlich, aber ist eine Vermutung. Steht noch nicht ganz fest. Ich erzähle erstmal nochmal, habe ich vorhin schon, aber ich ganz kurz, worum es da geht. Gibt es halt so einen Manager, der belebt Mädels aus verschiedenen Epochen wieder, um sie zu Zombie-Idol zu machen und seine Stadt finanziell zu retten. So. Und diese Stadt heißt Saga. Darum Zombieland Saga. Und ich will nicht was spoilern. Im Movie geht es darum, weil Zombies haben nicht gereicht, darum greifen im Film jetzt Aliens die Erde an.
Okay, natürlich.
Und wer muss die Erde natürlich retten vor Aliens?
Sind wir wieder bei Musikkampfgruppen.
Genau, die Zombie-Saga-Girls. Und ich dachte erst, als ich den Plot gelesen habe, die müssen das da helfen. Und ich dachte erst, da vielleicht freuen die sich mit den Zombies an und tanzen. Nee, im Trailer sieht man, wie die Raketenwerfer auf UFOs schießen.
Escalated quickly.
Ja, ist natürlich eine gute Einheit, die sind unsterblich. Also andauernd in der Serie fällt denen ein Kopf ab und wird wieder raufgesetzt. Da werde ich noch Ende Oktober, im Zombie-Special genauer drüber reden. Und wie gesagt, die Serie hat mich eigentlich schon verloren, das sage ich später auch im Special noch. Aber als dann geteased war, als nächstes greifen Aliens an, dachte ich, okay, da gucke ich nochmal rein.
Also für die Aliens, dann komme ich nochmal.
Ja, und dadurch, dass es jetzt nicht mal nochmal eine ganze 12-Folgen-Staffel ist, sondern nur ein Film.
Film ist mal snackable.
Da gucke ich auf jeden Fall rein. Und ich glaube auch, wenn man K-Pop Demon Hunters Fan ist und so, vielleicht ist denn Zombieland Saga auch was für einen. Muss ich natürlich erst gucken für die Kreuzreferenz. Aber auch da finde ich die Songs echt oft gut. Zumindest in der ersten Staffel haben sogar die deutschen Synchro-Leute die Songs komplett übersetzt und
eingesungen. Und es sind auch sehr verschiedene Genres drin.
Genau, die versuchen sich auch in verschiedensten Genres. Das heißt, am Anfang ist mal eine Metal-Folge, später dann eher Pop oder so.
Oder sogar ein Hip-Hop-Battle.
Ja, kann für jeden was dabei sein, theoretisch. Aber ist jetzt auch nicht das, wie heißt das, der schönste Apfel am Baum? Nee.
Ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Es ist nicht der schönste Apfel am Baum, aber es ist auch ein Apfel. Und ist doch gut.
Ja, von daher, passt doch.
Okay. Das nächste, da hast du die Serie gesehen.
Genau, du hast aber auch schon ein bisschen geguckt, oder?
Die erste Staffel habe ich geguckt.
Erste Staffel, okay, es geht um Golden Kamuy. Gibt's auf Crunchy, wird es dann auch wahrscheinlich auf Crunchy geben. Und ja, die Grundstory kurz, spielt so, naja, noch nicht Zweiter Weltkrieg, eher davor so in dem Dreh. Und in Japan. Und es geht darum, in einem Gefängnis gab es einen berühmten Mann, der kannte einen riesigen Schatz. Und diese Karte zu diesem Schatz hat er auf Insassen tätowiert. Immer ein Stück auf einen Insassen sozusagen. Und wenn man alle Hautteile zusammenlegt, hat man halt die Schatzkarte. Und daraus entbrennt dann natürlich ein Wettrennen um diese Schatzkarten. Und dann gibt es verrückte Charaktere. Dann lernt man noch die Ureinwohner, die einen kennen. Und mit der zieht man dann als Hauptcharakter, also einmal diese Sherpa und einmal der Golden Kamuy. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob er so heißt, aber der Hauptcharakter zieht halt mit der Sherpa umher. Und dann geht es halt darum, wie kriegt man am Ende diesen Schatz.
Ja, dazu. Ich würde noch vielleicht ein, zwei Sachen ergänzen. Ich habe ja erste Staffel gesehen. Also mein Hauptcharakter ist dafür bekannt, er ist unsterblich quasi.
Weil unsterbliches Sugimoto, ja. Ja, stimmt.
Weil er im Krieg war und halt alle Kugeln irgendwie immer an ihm vorbeigingen oder in Körperteile gingen, die nicht tödlich waren.
Genau, sieht man auch direkt an seinem Gesicht, ist halt komplett vernarbt. Ja, und er stürmt eigentlich überall direkt auch rein.
Ja, also das ist vielleicht dazu erstmal interessant. Und zu den Hautfetzen, nicht alle in der Serie sind so, dass sie sagen, wir häuten jetzt die Leute und nehmen die Haut mit, das gibt's in der Serie. Aber viele sind auch so, ey, lass mich doch mal den Rücken abmalen kurz.
Es gibt viele verschiedene Herangehensweisen auch an diese Schatzjagd. Das macht die Serie, finde ich, aber auch aus.
Und darf ich ganz ehrlich sein, also beides habe ich nur den Anfang geguckt, aber
ich versuche auch nicht so viel zu spoilern, weil ich gerade nicht weiß, wo du bist.
Woran mich Golden Kamuy von der Mentalität und der Verrücktheit erinnert hat, auch wenn es nicht ganz so übertrieben bunt ist, ist JoJo's Bizarre Adventure.
Ja, ja. Du hast ja noch nicht so weit geguckt, aber es Der Vergleich wird noch treffender, wenn du weiter guckst.
Okay, also nur so vom Vibe, wie die Charaktere überzeichnen, also die Art und Weise, wie sie sind. Die Art der Craziness.
Sehr weird, auch so ein bisschen Kojima-Craziness, weil es halt auch so dieses Militär-Setting immer noch im Hintergrund hat.
Ja, zum Beispiel einer der Antagonisten Staffel 1 hat irgendwie so ein Stück Gehirn verloren und trägt dann die ganze Zeit so eine Platte und ist aber auch irgendwie so komplett verrückt.
Aber auch gleichzeitig der Anführer so von den Antagonisten.
Ja, und aber auch übelst taktisch. Also ist es schwer, die alle so zu mit ein, zwei Worten zu beschreiben, die Charaktere. Und das ist ja was Gutes.
Ja, und jeder hat irgendwie noch einen komischen Tick.
Und man lernt wirklich was. Was zum Beispiel das eine Girl, was du erzählt hast, das erzählt halt, ich wusste vor Golden Kamui nicht mal, dass die Ainu gibt. So dumm war ich.
Ja, siehst du?
Mittlerweile gucke ich immer auf YouTube nach Dokus, weil ich das Thema super spannend finde. Eine Ureinwohner Japans und so. Und sie erklärt zum Beispiel, wie man Bären, wenn man Bären getötet hat, wie zerlegt ihr Volk den? Und die nehmen von Zahn bis Haut bis Haar alles. Wie man wirklich den auf höchstem Wirkungsgrad zerlegen und weiterverwerten kann und nicht einfach sinnlos irgendein Tier tötet.
Genau, und parallel dazu hast du halt die andere Seite, diese Standard, den Staat, sage ich mal, von Japan, der halt mit seiner Kriegsmaschinerie genau das Gegenteil macht.
Ja, und ist, glaube ich, ein ultra nicer Abenteuer-Anime.
Ja, hat mich auch so vom Vibe so an Fullmetal Brotherhood erinnert, weil es hat immer mal auch lustige Elemente, aber im Grunde ist es trotzdem ein sehr ernstes Setting.
Ja.
Und schafft aber trotzdem da den Spagat irgendwie.
Ich musste auch manchmal zurückspulen und kurz mich selber fragen, passiert das gerade hier wirklich, was hier passiert? Da gibt es eine so eine Folge bei so einer Prostituierten im Haus, die war so super weird.
Die war weird, ja.
Und später auch noch mit irgendeinem Chirurgen, wo ich auch dreimal, hä, was erzählt der die ganze Zeit in Gedanken? So, ob er wen umbringen will oder nicht? Und völlig aus dem Nichts, so ein völlig crazy Typ. Also Golden Kamuy ist auch so eine Perle, habe ich heute schon mal gesagt, wo ich weiß, ich werde es lieben. Wo ich habe ja die erste Staffel gesehen und ich habe die geliebt. Und ich weiß, wenn ich es weitergucke, werde ich es auch noch lieben. Diese Season ist Kingdom jetzt mein großes Projekt. Ich kann jetzt nicht auch noch, also,
ja, verstehe ich.
Ich kann, aber ich möchte nicht auch noch mir Golden Kamuy diese Season auferlegen. Das wird aber auch auf jeden Fall noch kommen.
Ist aber auch okay, weil ich glaube, Golden Kamuy könnte man eh mal gesondert noch mal drüber reden.
Das,
weil jetzt geht es halt darum, dass zwei Sachen released werden diese Season. Nämlich einmal ein Film, in zwei Teilen habe ich gelesen, der quasi die Brücke schlägt von der vierten Staffel zur finalen Staffel, die halt nächstes Jahr rauskommen soll.
Ah, dann habe ich ja noch Zeit.
Genau. Und dann gibt es noch ein kleines OVA-Spin-Off. Und zwar gibt es wohl schon ein Light Novel zu dem Manga und diese Story wird erklärt. Und die heißt The Lightning Bandit and Ogun the Viper. Und es ist so eine Art Bonnie- und Clyde-Pärchen, die halt zwischen die Fronten von den Hauptcharakteren und den Antagonisten geraten und dann halt auch irgendwie mitmischen.
Das klingt jetzt crazy, als wären das meine Lieblingscharaktere.
So ein bisschen wie Isaac und Miria,
ja.
Nur so abgewichste Motherfucker.
Ich liebe halt das Bonnie- und Clyde-Thema. Da verliebe ich mich jedes Mal drin.
Dann könnte das was für dich sein.
Ja.
Deswegen, also wird wahrscheinlich dann nächstes Jahr irgendwann raus und fertig sein alles. Und dann können wir gerne mal drüber quatschen.
Godwatcher wäre stolz übrigens.
Das stimmt.
Ja, auf meine die ganze Schatzsuche. Storyline. Okay, dann würde ich mal weitermachen mit dem nächsten. Der nächste Anime heißt Husenka. Und da geht es darum, ist ein bisschen, da sind viele Themen, die man schon kennt so ein bisschen. Also es geht darum, ein Yakuza ist im Gefängnis und liegt gerade quasi im Sterben. Und dann trifft er da quasi so eine magische Blume. Und die magische Blume hat halt Kräfte und reist mit ihm zusammen und sein Bewusstsein in seine Erinnerung irgendwie aus in das Jahr 1986. Sah im Trailer aber eigentlich auch so aus, als würde er sich in seinen Körper von 86 bewegen. Weiß man nicht, wie sehr man er eingreifen kann oder die Beobachterperspektive hat. Und das ist halt das letzte freie Jahr, was er erlebt hat, bevor er in den Knast kam. Und da hat er noch eine Frau und ein Kind. Okay. Und dann wird es bestimmt so ein bisschen also wie
Drama auf jeden Fall.
Ich dachte an die Weihnachtsgeschichte hier mit Scrooge, mit dem Geistern der Weihnacht, vergangene, gegenwärtige und zukünftige. Bloß hier ist es andersrum. Der in der Zukunft zeigt, guck mal, deine Vergangenheit war ja geil, lass noch mal dahin. Und auch hier Original Sin Takeyopi ist ja auch so mit Zeitreise so ein bisschen immer wieder versuchen, was zu verändern. Ich glaube, in so eine Richtung wird das gehen. Klang ultra düster vom Setting, aber als ich den Trailer gesehen habe.
Der Zeichenstil hat mich auch eher so an Richtung Shinshan erinnert.
Mich auch, sei eher
sehr simpel.
Bisschen cute.
Ja.
Wird, glaube ich, so eine sehr eindeutige moralische Botschaft haben und wird aber, glaube ich, auch ein Happy End haben, wage ich jetzt schon zu sagen. Ich glaube nicht, dass der allein in seiner Knast die Blume sagt, übrigens war jetzt schön, ey, das war echt ein Jahr 86,
Bruder, Alter. Muss los.
High five und jetzt stirb in deiner Zelle. Glaube ich nicht, dass der Film so ausgeht. Ja, und aber es klingt halt, wirkte auch ein bisschen artsy, wirkte so wie, kann man mal gucken.
Klingt aber, auch wie so ein Festivalfilm.
Ja, ist jetzt aber, das wird bei meinen Filmen, die ich noch vorstelle, hier bis zum Ende der Folge sein, nirgendwo bisher außer Japan-Kino-Release gibt es nichts im Westen.
Hm.
Da muss man dann gucken, ob der irgendwo auf einem Streaming-Dienst kommt oder auf DVD oder fahrt nach Japan und fahrt ins Kino vielleicht. So, okay. Was ist das Nächste?
Jetzt kommen wir zu Star Wars Visions. Das gibt's auf Disney Plus. Ist mittlerweile die dritte Volume von der Kurzfilm-Anthologie-Serie, wo halt verschiedene Studios immer eine Episode machen, ein Setting in Star Wars nehmen oder sich eins ausdenken, aber halt innerhalb des Universums und dann damit eine Geschichte erzählen. Und ich weiß nicht, das kann man, glaube ich, am ehesten vergleichen mit Love, Death and Robots oder Secret Level, dass du halt viele verschiedene Auslegungen vom selben Universum hast und dadurch halt die eine Folge gefällt dir vielleicht nicht, aber dafür die andere. Und bei jeder Folge fragst du dich, okay, was sehe ich denn jetzt als nächstes? Also so eine bunte Mischung. Und das gefällt mir immer sehr gut. Und was ich auch gesehen habe schon im Trailer, ist, dass manche Geschichten aufgegriffen wurden und dann halt fortgesetzt sind. Das heißt, wahrscheinlich die beliebtesten werden dann halt eine neue Episode dazu bekommen und so. Können sie halt immer gucken, was kommt gut an.
War es auch welche von deiner beliebtesten?
Ja.
Okay, ist auch nice.
Deswegen, das ist alles so schwarz-weiß und dann gibt es hauptsächlich, also wie so eine alte Tintenkohlezeichnung, so in die Richtung. Und die Laserschwerter sind halt farbig, so von der Optik.
Jetzt als Frage, ich bin jetzt gar nicht so der große Star-Wars-Fan. Also ich habe die neuen Hauptteile gesehen, also alle die drei Trilogien.
Hm.
Dann habe ich noch geguckt hier Rogue One und relativ viel Clone Wars.
Da bist du, glaube ich, gut dabei.
Reicht das, um das alles zu verstehen? Weil es
das ist hauptsächlich halt Imperium und vielleicht auch noch mal eine Clone-Folge, das weiß ich noch nicht genau.
Okay, weil ich sehe immer eine neue Star Wars Serie. Und ich habe völlig den Überblick verloren, wie weit zurück ich liege mit meinem Wissen.
Also die Star Wars Serien selbst, die kannst du da, musst du damit nicht vergleichen, weil das sind halt eigenständige Kurzgeschichten.
Aber ich dachte ja als Beispiel nur, was mein Gedanke war, wenn jetzt die Serie über Boba Fett kommt, heißt Boba Fett kommt, ne? Muss ich das denn kennen, damit ich die ganzen Kurzgeschichten, bei denen Boba Fett Kurzgeschichten.
Also wahrscheinlich kriegst du dann halt Easter Eggs mit und bestimmte Verbindungen, aber du verstehst das auch so, wenn du weißt, wer ist Darth Vader, wer ist Jabba Sahat und so, weißt du.
Ich finde es auch schade, werde ich bestimmt noch öfters mal erwähnen. Ich finde Star Wars super cool und hat auch immer Spaß, wenn ich das geguckt habe, aber ich habe noch nie diese Liebe so empfunden, wie viele das haben. Und ich hätte die gern, weil hätte ich so viel zum Gucken. Aber
das stimmt. Aber dann würdest du auch den Hass spüren auf viele Ableger.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Da komme ich nicht so ran. Ich gucke es immer mal, wenn es so läuft oder so.
Kannst du dir so vorstellen, zum Beispiel, es gibt eine Folge, da geht es um eine Band, die muss halt bei Jabba Sahat auftreten und wenn sie nicht gut performt, dann hat sie halt ein Problem. So, und dann sieht man halt, wie die bei einem Podracing die Band machen.
Du singst, aber du singst schön.
Genau. Und sowas dann halt. Oder dann gibt es eine Folge von Studio Trigger, wo die dann halt komplett ausrasten mit der Animation. Oder dann gibt es halt dieses Artsy-Ding in Schwarz-Weiß. Und dann gibt es halt immer ganz verschiedene Sachen.
Eine Sache weiß ich aus den Filmen. Was mich interessieren würde, was aber nie gezeigt wird, wird die alte Republik mal gezeigt, wo es noch übelst Jedis gab in einer dieser Kurzgeschichten. Weißt du das? Oder gibt es viel Jedi-Action auch?
So firm bin ich da auch nicht, aber es gibt viel Jedi-Action.
Okay, das reicht ja eigentlich.
Und halt auch Anime-Jedi-Action.
Okay,
sind jetzt in der neuen auch CGI-Sachen da drin. Und in der zweiten Staffel war es auch hauptsächlich außerhalb von Japan, aber dafür auch auf der ganzen Welt. Also auch in, was habe ich hier geguckt, Spanien, Chile, Irland, überall haben sie Studios reingesucht. Also das finde ich auch ganz cool. Aber ich habe mich halt gewundert, warum Volume 2 bei meiner Anime-List nicht mit drin ist. Und die Antwort war einfach, weil da halt zu wenig japanische Studios dran waren. Und jetzt im dritten sind aber sehr viele.
Ich dachte direkt so bei dem irischen Studio, so dass die Kelly Family so Mystic Jedi Knights einsingt.
Ich habe die zweite Volume noch nicht geguckt. Das kann alles passieren.
Okay. Ja, ich glaube tatsächlich, da könnte ich sogar reingucken.
Ja, und es sind 9 Episoden und alles nochmal kurz.
Ja, und die sind auch so schön unabhängig. Das heißt, ich kann auch theoretisch in einer Woche mal hier ein paar Folgen gucken und nächste Woche zu Ende, ohne dass ich irgendwie was nicht mitbekomme oder was vergesse. Okay, ich glaube, dann würde ich zum nächsten gehen. Von dem Krieg der Sterne zum Krieg im Pazifischen Ozean im Zweiten Weltkrieg. Und zwar heißt der Anime Peleliu. Und zwar geht es darum, Es folgt einem japanischen Soldaten in die Schlacht von Peleliu. Da haben Japaner wirklich gekämpft. Da haben wohl auf so einer Insel 50.000 Mann gekämpft. Und es war übelst die schlimme Schlacht, wo sonst wie viele Leute gestorben sind.
Mhm.
Und das wird jetzt dargestellt, während so ein Soldat verfolgt wird. Und es sieht aber sehr süß aus. Dadurch wird es, glaube ich, so ein ganz bittersüßer Anime, wo ich sah von der Inszenierung eher nicht so. Es gibt ja zwei Arten von Kriegsfilmen. Es gibt Kriegsfilme, die so eher so propagandamäßig fast rüberkommen, gerade aus den USA. Oder im ganz übertriebenen Fall könnte man Starship Troopers selbst so bezeichnen. Und dann gibt es da viele, viele Antikriegsfilme.
Mhm.
Und Peleliu kam mir eher vor vom Trailer, als würde das auf eine Antikriegsfilmbotschaft hinauslaufen.
Mhm.
Was ich auch so interessant finde, ich habe vor vielen Jahren dir mal gesagt, muss man ein bisschen auf Geschichte und so eingehen und Politik Japans, ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber prinzipiell ist so, Japan hatte immer nur so eine Selbstverteidigungsarmee seit dem Zweiten Weltkrieg. Das hat, glaube ich, auch was damit mit Equipment, Truppenstärke und so zu tun, da kenne ich mich leider nicht aus. Und die haben aber ihre Verfassung geändert durch die Bedrohung von China oder durch irgendwelche, nicht Bedrohung, aber durch die Spannungen, die da herrschen in den Meeren und haben ihre Verfassung geändert, dass sie sagen, wir haben jetzt wieder richtig Armee. Und als ich das damals gelesen habe, habe ich mir gedacht, wird sich das wohl auch in der Anime-Welt wieder zeigen, dass irgendwann der Staat so Anime finanziert, die so Kriegsthema haben.
Gute Frage.
Weil die ja generationsmäßig...
Müsstest du mal recherchieren, welche Studie das macht.
Ja, und ich finde es halt interessant, aber das war vor Jahren mein Gedanke, als ich die News so... ich habe eine Arte-Doku geguckt. Ich bin ehrlich, ich habe eine Arte-Doku geguckt. So kam ich zu meinem Wissen. So, super Arte. So, und seitdem denke ich drüber nach, werden wir dadurch mehr Kriegsanime sehen. Das ist jetzt immerhin der erste Kriegsanime, den ich in meinem Leben gucken würde. Ich weiß, es gibt noch von Ghibli, glaube ich, welche. So Kriegsanime?
Auf jeden Fall als Setting, ja.
Und da will ich mich auf jeden Fall reinarbeiten. Ich mag ja auch Kriegsfilme und Kriegsserien. Aber ich hasse Krieg, muss ich dazu sagen. Ich finde Krieg nicht gut. Aber fiktiv finde ich es spannend.
Ich habe auch mal einen gesehen, da fällt mir der Name gerade nicht ein. Aber da ging es quasi um den Heimathafen der Yamato, das größte Schlachtschiff. Und da wird quasi das Leben der Landbevölkerung gezeigt. Muss ich mal raussuchen dann. Aber das machen wir dann im Special wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, das wäre auch ein sehr cooles Special mal, wo wir das uns mal richtig informieren können und wie die Politik und die Geschichte Japans vielleicht sich in den Epochen im Anime so ein bisschen wiedergespielt haben. Das wäre mal interessant. Ja, aber wie gesagt, es ist so ein bittersüßer Film. Weiß ich nicht, wie man das empfehlen kann. Ich glaube, ich muss ihn erstmal gucken.
Ich weiß auch noch nicht genau, was mich da erwartet.
Ja,
aber es sieht interessant aus irgendwie.
Ja.
Was ganz anderes.
Das finde ich auch. Und ist, glaube ich, auch eine Schlacht, die auch in Pacific, wie heißt das?
The Pacific?
The Pacific.
Mhm.
Ich glaube, die Schlacht wird da auch nämlich gezeigt. Also vielleicht, wenn man The Pacific-Fan ist, ist vielleicht auch Peleliu was für einen.
Okay, ja. Okay. Gucken wir mal. Ja, als nächstes, also die Schlachten hören nicht auf. Jetzt geht's um Never Ending Scarlet. Kommt wahrscheinlich auch auf Crunchy, ist aber noch nicht bestätigt. Und das ist der neue Film von Studio Shizu. Die haben zum Beispiel gemacht Summer Wars oder Belle jetzt letztens oder Der Junge und das Biest, Amo und Yuki, die Wolfskinder oder Das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Und dieses Studio macht jetzt quasi einen neuen Film.
Also eine sehr beliebte Sache.
Und deshalb ist es halt auch wahrscheinlich eine höhere Messlatte, schätze ich mal. Und das Ganze vom Plot her kannst du dir das Setting vorstellen, so wie bei den Musketieren. Und es wird ein König ermordet und die Prinzessin Scarlet versucht, Rache zu nehmen, schafft sie aber nicht und wird dann isekai in eine andere Welt, in so ein Sammelbecken von Leuten, die halt ein ähnliches Schicksal hatten. Und jetzt muss sie in diesem neuen Universum eine Quest erfüllen und jemanden in Nemesis töten. Falls sie es nicht schafft, wird sie für immer aus der Geschichte ausgelöscht. Und dann trifft sie halt auf einen Rettungssanitäter, der ist halt aus unserer Zeit. Und dann erleben die halt da dieses Abenteuer und müssen sich halt quasi unter Zeitlimit eine Revenge-Story, eine Revenge-Quest machen.
Ich stell mir vor, wie sie erstmal eine stabile Seitenlage legt und sie nach ihrer Adresse fragt.
Ja. Also es ist auf jeden Fall eine milde Mischung. Er hat irgendwie auch noch einen Bogen und sie hat dieses Musketierschwert. Und ja, ich bin gespannt. Irgendwie auch vom Look her eine interessante Mischung von 2D und 3D, weil man das Gefühl hat, alles ist irgendwie 2D, aber auch nicht. Also ich finde es halt interessant. Er hat ja davor auch schon damit experimentiert. Halt zum Beispiel bei Bell oder so. Und ich glaube, hier wird es nochmal ein bisschen verfeinert werden alles. Deshalb fand ich das schon mal interessant. Und man hat auch größere Schlachtszenen gesehen. Also da mal gucken, was dabei rumkommt.
Ja, also bei den Namen, die du aufgezählt hast, von den Filmen, die gemacht haben, dachte ich jetzt nicht unbedingt an Action, wenn ich ehrlich bin. Da mag man mich für schlagen, aber...
Ja, das schon. Obwohl bei Boy and the Beast gab es immer so ein paar Zweikämpfe. Ja, das stimmt.
Er hat so ein Schwert.
Also deswegen, ich bin halt auch gespannt, was daraus wird. Ist auf jeden Fall ein unlübliches Setting, finde ich.
Ist auch auf jeden Fall, was ich nicht auf dem Zettel hatte, was aber allein vom Studio so klingt, als würde ich da aus Prinzip mal reingucken wollen. Auch wenn ich es jetzt noch nicht stehen hatte. Ich glaube, ich würde dann zum letzten Eintrag kommen, den ich habe. Und ich glaube, den wir auch allgemein heute in der Folge haben. Der heißt, jetzt versuche ich es mal auszusprechen, Tori Tsukare Otoko. So, da geht es darum, der Hauptcharakter, erstmal ist es auch ein sehr, sehr anderer Zeichenstil. Es ist sehr bunt und sehr, alles sieht sehr schief aus. Wie soll ich sagen, als hätten wären alle Gesichter leicht schief und alles ist so.
100 Wasser.
Ja, vielleicht als hätte 100 Wasser ein Anime gemalt, so ein bisschen. Und ich wette, genau dieser Zeichenstil hat auch einen Namen, den ich jetzt noch nicht weiß. Vielleicht kriegen wir den noch raus. Und ich sag mal, worum es geht. Der Hauptcharakter ist so ein Typ, der ist dafür bekannt. Egal, wofür er sich interessiert, er wird direkt besessen davon.
Okay, wie ein Dämon oder einfach, er spritzt da komplett rein?
Er ist komplett im Rabbit Hole immer.
Okay.
Er ist dafür bekannt, so erst diese Woche rennt er mit Baguette rum und lernt Französisch. Und die nächste Woche halt mit Sombrero und in Spanisch. Und er ist immer komplett into it. So wie so ein Family Guy Gag. So stelle ich mir das vor. Und egal aber, was er liebt, er ist absolut besessen davon. Ich weiß nicht, welcher Part des Namens, aber sein Name bedeutet auch der Besessene irgendwie. Habe ich gelesen. Und er fühlt sich immer von verschiedenen Dingen besessen, bis er irgendwann eine Luftballonverkäuferin trifft.
Und dann macht er Luftballontiere?
Nein, vielleicht auch, aber er verliebt sich in sie. Und er ist dann ab dem Punkt nicht mehr besessen von vielen verschiedenen Dingen, die immer weg sind, sondern von dieser Frau. So.
Im guten oder im schlechten Sinne?
Das müssen wir noch sehen, denn man lernt auch noch, das lernt man auch im Trailer sogar, die ist sehr traurig immer. Also er liebt sie und die lachen auch zusammen und ist so ein bisschen süß, wird im Trailer gezeigt, aber sie ist immer tief traurig. Und dann ist seine Aufgabe im Film zusammen mit seiner sprechenden Ratte, so, dass er versucht, dem Ganzen auf die Schliche zu kommen, warum ist sie immer so traurig und ihr zu helfen. Im Trailer muss man schon sagen, ich habe schon ein bisschen Angst, ne?
Wovor?
In dem Moment, warum ist sie so traurig? Wir müssen es herausfinden. Im Trailer hat man gesehen, wie so oft den Lehrer in einem Mädcheninternat gezeigt wurde. Und ich hoffe, das ist ihr Vater, mit dem sie sich entfremdet hat, den sie gern wieder in ihrem Leben hätte. Ich hoffe.
Aber man weiß es noch nicht im Trailer.
Man weiß es noch nicht im Trailer. Ich habe Angst, dass das so eine ganz starke Wendung nimmt. So anhand, was da geteased wurde, was ihre Trauer verursacht. Mal gucken, weil dann wird es ein Thema, denn das kann sich dann auf jeden Fall nicht jeder geben, zumindest mit Vorgeschichte oder so. Dafür sind wir aber da. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Ich fand, es sah super süß aus, irgendwie voll wholesome, wie die da rumtanzen in diesem ganz bunten, komisch gemalten Setting. Hatte auch was von Ratatouille.
Ja, mit der Ratte, wo kommt die überhaupt? Also,
die rennt auf seiner Schulter, so eine sprechende Ratte, und er selber sieht aus wie der Charakter aus Ratatouille, weil er hat so orange Locken.
Okay. Alles klar.
Ich dachte, vielleicht war einfach der Mangaka verliebt in eine Luftballonverkäuferin und sein Lieblingsfilm war Ratatouille.
Kann schon sein.
Ja. Wie gesagt, aber es ist so, das wirkte so, als wäre es so europäische alte Cartoons. Kennt ihr sowas? Ob es jetzt aus so tschechische oder polnische Sachen, wie der kleine Maulwurf. Für mich hat das so einen Vibe gehabt. So einen ganz eigenen, nicht unbedingt klassisch japanischen Style. Ja.
Klingt interessant. Hatte ich auf jeden Fall nicht auf dem Schirm. Aber gebe ich mir mal.
Und es ist wohl, das habe ich ganz vergessen zu erzählen, als Abschlusswort dazu, es ist ein Musical-Film. Also da wird viel getanzt und gesungen.
Wahrscheinlich auch mit der Ratte dann.
Na klar, ich hoffe, die hat so einen Hut und so einen Stock und dann fängt die an zu steppen. Sonst bin ich enttäuscht. Okay. Ich glaube, das war es dann erstmal für diese Woche. Das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Rundumschlag jetzt für die Season erstmal. Und ich wette, es wird uns auch so gehen wie letzte Season, dass wir so ein, zwei Wochen in der Season sind und alle halten einen Anime, den wir überhaupt nicht auf dem Zettel haben, wo wir dann aus Prinzip auch noch reingucken müssen.
Ja, so wird es laufen.
Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Kampai.
Kampai.
Cut away all my peaceful sun, the lays on the sun. Hey!